Heute zu Gast der Gründer von Notebooks Billiger, Arndt von Wedemeyer.
De facto ist es so, dass eigentlich fast egal, wen ich frage, der männlich ist und über 30, uns kennt und auch bei uns kauft. Wir haben eigentlich schon, ich meine, vor 10 Jahren gesehen, dass der Traffic, der bei uns am relevantesten war, war die Direkteingabe. Die Marke ist tatsächlich so stark und ist halt auch ein Synonym für ich informiere mich. Ich würde jetzt keinen großen Vorteil darin sehen und fände es irgendwie auch schade eigentlich, Notebooks billiger zu verkaufen. Also ich mag die Firma und ich mag die Leute und die funktioniert gut und ich würde ja lieber eine Firma verkaufen, die scheiße funktioniert. Ja. Aber habe ich halt gerade keine.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Jetzt kommt eine der wahrscheinlich underreportedsten Geschichten aus der deutschen Digitalwirtschaft in den letzten Jahrzehnten. Ganz erstaunlich, wie wenig Menschen sich darum gekümmert haben, was eigentlich hinter Notebooks billiger steckt. Vielleicht, weil der Name, die Firma so unscheinbar daherkommt, aber in Wahrheit ist da ein Milliardenunternehmen, das ein Typ bootstrapped ohne externes Geld aufgebaut hat. Eine der wahrscheinlich größten Unternehmerleistungen überhaupt in der deutschen Digitalwirtschaft in den letzten Jahren. Und dieser Typ ist halt Arndt von Wedemeyer. Wie er genau das gemacht hat, wie groß Notebooks billiger wirklich ist, habe ich einigermaßen aus ihm rausbekommen. Vor allen Dingen aber, wie der Weg dahin war. Und es ist ziemlich spektakulär. Man hat es so aus meiner Sicht noch nicht gehört. Deswegen direkt rein ins Gespräch mit Arndt von Wedemeyer. Heute ein Gast, den wahrscheinlich die wenigsten dem Namen nach kennen, aber der eine der krassesten Unternehmer-Stories, zumindest mal im E-Commerce oder mindestens mal im E-Commerce der letzten Jahrzehnte in Deutschland hingelegt hat. Hi Arndt.
Hallo Philipp, grüß dich. Das in den letzten Jahrzehnten klingt ein bisschen bitter, aber ja, danke.
Ja, also du bist der Mann, der sich mal Notebooks billiger ausgedacht hat. Und ich meine, du bist ja noch gar nicht so alt, aber du musst dann entsprechend ziemlich jung gewesen sein, als es losging.
Ja, also ein bisschen klingt es ja wie vorm Krieg, ne? Was du so anmoderierst. Aber also angefangen habe ich eigentlich mit Programmieren so mit 14. Und dann habe ich mit 17 mit Einwilligung meiner Eltern eine Sondergenehmigung vom Amtsgericht, damals in Mettmann, bekommen und konnte dann halt auch offiziell und legal mein Programmiergedöns nachgehen. Ja, und dann ist halt über den weiteren Weg halt irgendwann Notebooks billiger dabei rausgekommen.
Aber wir reden jetzt von den 80er Jahren, ne, wo du dann programmiert hast.
Vielen Dank, es waren die 90er.
Okay, aber ich dachte, Notebooks billiger wäre sogar schon in den 80ern geworden.
Nein. Nee, also Notebooks billiger war kurz nach dem Dotcom-Crash.
Ah, okay. Das heißt, du warst dann schon im Dotcom-Crash auch unterwegs, irgendwie mit eigenen Projekten?
Nö. Gar nicht? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also das ist, Notebooks billiger ist eigentlich, also ich habe eigentlich immer opportunistisches Geschäft gemacht. Also eigentlich habe ich immer probiert, irgendwas Neues zu machen, weil ich mich sehr schnell langweile. So, und ich gerne Sachen lerne und mich dann da reinfräse und es total schön finde, wenn ich irgendwie vielleicht auch besser bin als andere. Das ist so oft mein egoistischer Antrieb einfach an den Themen. Und ich habe dann, wie gesagt, programmiert und dann ist irgendwie der Typ, für den ich programmiert habe, pleite gegangen und dann hat er mir aber so die ganze Software so damals noch in so Videokassetten-Schubern mit so Plastik drumherum und da konnte man so ein DIN A4-Blatt reinmachen, in die Hand gedrückt, so als kleine Entschädigung und dann war ich halt plötzlich Softwarevertreiber. Und dann kamen halt irgendwann Leute, die haben gesagt, ja, ist ja gut und schön, aber wir brauchen das für unsere Firma und dann musst du uns auch die Rechner einrichten und so. Und dann habe ich halt Hardware verkauft und dann hat mir ein Kumpel erzählt, zu dem ich immer hochgeschaut habe, den hatte ich mal auf einer Atari-Messe kennengelernt, wo ich auch peinlicherweise, ich glaube, in einem blauen Atari-Anzug, Trainingsanzug rumgelaufen bin, so mit weiß beflockt Atari, wäre wahrscheinlich heute sensationell, aber damals, also wahrscheinlich war es immer peinlich, aber jedenfalls hatte ich den und dann meinte der, du, ich mache jetzt PCs, das ist irgendwie viel geiler, da musst du nur den Mist zusammenstecken, kannst gut Geld mit verdienen und fertig. Und dann habe ich so alles, das bisschen, was ich verdient hatte, zusammengekratzt und habe die Teile für den ersten PC gekauft zum Zusammenstecken. Ich hatte nämlich einen Kunden, der einen PC von mir kaufen wollte. Es passte gerade zusammen. Mhm. So, und dann habe ich als alter Geizknoten aber jedes Teil woanders gekauft und hatte aber auch überhaupt keine Ahnung, was ich da tue und hat natürlich nicht funktioniert. Und dann bin ich also die nächsten 3 Monate alle möglichen Läden abgeklappert, dass sich Leute erbarmt haben, mir zu helfen, was denn jetzt das Problem ist. Und habe natürlich parallel diesen netten Kunden vertröstet, der also Gott sei Dank so geduldig war. Sonst wäre ich wahrscheinlich damals schon pleite gegangen. Mhm. Und dann war halt der erste PC. Dann kam halt irgendwie das erste, so richtig Netzwerk war es noch nicht. Das war eher so eine Art rudimentäre Datenaustauschgeschichte. Mhm. Und die wollten dann auch wieder eine spezielle Software. Dann dachte ich, die programmiere ich mal nicht selber, da beauftrage ich jemanden. Es hat dann damit geendet, dass ich in Duisburg in einem hohen Hochhaus neben dem Programmierer die letzten 3 Tage vor Fristende saß, um ihn dazu zu bringen, auch wirklich zu programmieren. Und irgendwann schupperte das so rüber, dass es also immer mehr PCs wurden und dann bin ich von zu Hause ausgezogen und bin nach Hannover gezogen, weil da konnte ich gratis wohnen, was für mich so ein tolles Asset war. Und bin dann, genau, mein erstes Büro war, das habe ich mir geteilt mit dem RCDS. Also der RCDS war vorher drin, also der Ring christlich-demokratischer Studenten. Den kennt wahrscheinlich heute keiner mehr, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Mhm. Und wir hatten so gewisse Interessenskonflikte. Also mein Interesse war, die Towergehäuse möglichst im Flur ordentlich zu stapeln. Deren Interesse war, dass sie ihren Meetingraum erreichen konnten. Die haben mich dann also ziemlich schnell rausgeschmissen. Von daher wurde auch die nebenher Politikkarriere da nichts. Und ich bin dann in so ein Kellergeschoss gezogen und von da ging es eigentlich los. Dann haben wir so Versand gemacht. Damals gab es so Zeitungen wie PC Direkt, PC Shopping und
Und wo hast du die Hardware gekauft? Anzeigen. Also du hast am Ende, also bist da quasi reingestolpert, Hardware-Vertrieb zu machen für PCs, wenn man das so richtig versteht. Also genau. Da warst du dann irgendwie Anfang 20, als das so losging.
Genau.
Und wo hast du dann die Komponenten jeweils hergeholt?
Ganz unterschiedlich. Also ein Teil, also wenige Sachen habe ich importiert. Und die meisten Sachen habe ich von irgendwelchen Großhändlern zusammengekauft.
Das heißt, du warst eigentlich wirklich klassisch Händler, hast dann irgendwie Einzelpersonen gehabt, Firmen gehabt, die bei dir gekauft haben. Genau. Mehr oder weniger, aber fing das an, weil du eigentlich was anderes verkaufen wolltest. Du wolltest eigentlich eine Software oder Leuten helfen, sozusagen ihr Büro zu digitalisieren. Und dann haben die gesagt, okay, da brauche ich aber auch Hardware so ungefähr.
Genau, also das war so der Schwenk am Anfang. Der war dann weg und wir waren dann so ein klares Consumer-Label, hatten dann so ein teilweise also seitenweise Anzeigenstrecken mit den PCs und Testberichte und Testsieger hier, Testsieger da. Und dann bin ich so mehr in das Consulting reingerutscht, über Kunden einfach wieder, die mich dann so gefragt haben, du hör mal, wir haben hier ein Thema mit Exchange-Servern und Internetsicherheit und du bist da so ein Freak und kennt ihr euch da aus? Und ja gut, da sagst du ja nicht nein. Mhm. Ja. auch wenn es vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprach. Und dann macht man halt Learning on the Job. Und ich hatte damals, also wir waren da vielleicht so 10, 12 Leute, und ich hatte einfach super geile Auszubildende, was es heute vielleicht in dem Ausmaß gar nicht mehr so gibt. Und ich hatte mich irgendwie so ein bisschen darauf fokussiert, ich nehme Leute, die ein Studium abgebrochen haben und die jetzt gerne praktisch arbeiten wollen, aber die schon auch so ein bisschen Background einfach haben und so ein bisschen in die Theorie reingeschnuppert haben, auch ein bisschen älter sind. Und das hat phänomenal funktioniert und wir haben dann wirklich angefangen, Consulting zu machen auf so einem ziemlich hohen Level. Also im Prinzip ja. Also man muss dann natürlich dem Kunden immer erzählen, ja, der ist die Woche in einem anderen Projekt, da de facto war es die Berufsschule, weil es ist uns nicht gelungen, die Jungs zu befreien, obwohl die so smart waren, dass die hätten am Ende einfach hingehen können zur Prüfung, ja, und wären eh durchgekommen. Aber egal wie, also das ging nicht. Also wir mussten die leider dahin schicken. Und wir haben zusammen mega viel gelernt, auch so über so unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich war immer neuer Server da, boah, total geil, installiere ich mal. So, und der Kollege war halt dann, naja, wir müssen erstmal die White Papers lesen. So. Und die Kombination, die ist zwar manchmal ein bisschen brenzlig, aber sie funktioniert unterm Strich super. Weil während ich dann geflucht und Trial and Error gemacht habe, war der mit den White Papers dann schon halb weiter. Und wir haben dann wirklich komplexe Themen gemacht.
Und
ja.
Wie ist denn sozusagen aus diesem Nukleus von, du machst ein bisschen Beratung, du baust da so einen Hardware-Händler zusammen, wie ist dann auf einmal dieses riesen Notebooks-Billiger-Ding entstanden? Also irgendwann muss es ja ernst geworden sein. Wir reden ja heute von einer Firma mit über 1 Milliarde Umsatz, glaube ich, ne?
Ja, das war, ja, richtig. Das war eigentlich ein ganz lustiges Thema. Wir hatten einen großen Mittelständler, der, für den wir also dauerhaft und regelmäßig eigentlich im Einsatz waren. Und da war dann irgendwann eines der Projekte, bitte bewertet mal, was muss ein Produkt ausmachen, damit es gut übers Internet verkaufbar ist. Und dann haben wir da halt, wie es im Consulting üblich ist, 60 Seiten zusammengeschrieben und haben dem Kunden halt gesagt, es trifft leider derzeit auf keines seiner Produkte zu und haben aber ja immer noch ein bisschen mit Hardware gehandelt die ganze Zeit und haben einfach gedacht, abends beim Bierchen, lass uns doch mal schnell so einen blöden Online-Shop zusammenzimmern, weil eigentlich, also die Thesen, die wir damals aufgestellt haben, würden perfekt positiv auf Sony Notebooks zutreffen. Und dann waren wir, ich glaube, nach einem Monat der größte Verkäufer in Deutschland von Sony Notebooks. So. Und dann dachte ich, gut, da ist irgendwas dran.
Also die habt ihr dann verkauft, also nicht mehr über Anzeigen in Computerzeitschriften, sondern dann über damals schon Google-Anzeigen, oder wie ging das damals?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Also das waren, glaube ich, am Anfang nur Preissuchmaschinen-Business. Also das war rein Geschwindigkeit, dass du möglichst schnell den Preis angepasst hast an die anderen. Also du hast ja noch kein Crawling gemacht oder es gab keine Bots und nichts. Es war, also Online-Shopping war auch nicht convenient. Also das war so ein Prinzip für die hartgesottenen Geizknoten, ja, die dann durchaus, fand ich, ein gewisses Risiko auf sich genommen haben, um bei irgendwelchen obskuren Buden zu bestellen. Na, also so safe wie heute und mit dem Gesetzgeber und allem dahinter war das ja alles nicht. Und Preissuchmaschinen und irgendwann haben wir halt angefangen, mit den Herstellern zu reden und gesagt, guck mal, wir sind doch hier richtig dick im Geschäft mit euch und gebt uns doch mal Geld, weil wir würden ja gern eure Produkte noch besser präsentieren. Und dann haben die Hersteller uns halt gesagt, ihr könnt uns mal. Also ihr habt überhaupt keinen Mehrwert für uns, ja, nichts, sondern ihr seid einfach jeder einen Cent billiger und der den Cent am billigsten ist, der macht den Umsatz, interessiert uns aber nicht. Also hat für uns nichts mit qualitativem Vertrieb zu tun. Und dann habe ich so gedacht, was für Penner. Aber die haben ja recht. Es ist ja einfach wahr, ja. Und dann habe ich relativ früh angefangen, so Geschichten zu machen, wie ein Videostudio zu bauen, die Dinge auf Drehteller zu stellen, Testberichte zu machen. Also einfach einen guten Content für die User zu schaffen, wo wir dann auch den Herstellern sagen konnten, pass auf, die Leute kommen zu uns, um sich zu informieren. Und wenn ihr da halt nicht vertreten seid, dann ist es euer Problem. Mhm. Aber dann werden die Kunden was anderes kaufen, weil die vertrauen dem, was wir sagen, weil es stimmt auch, was wir sagen. Mhm. Und das gab immer viel, viel so Diskussionen, auch zwischen Redaktion und Vertrieb, Produktmanagement und Marketing. Aber wir haben immer es eigentlich geschafft, die Redaktion auch ziemlich unabhängig zu halten und zu sagen, also wenn was halt scheiße ist, dann ist es scheiße.
Das habt ihr auch damals schon unter notebooksbilliger.de gemacht, diese Redaktion und so. Mhm. Wir reden jetzt so frühe 2000er Jahre dann.
Ja, genau. Ich habe das dann irgendwann wieder aufgehört, also die Geschichte mit dem Video habe ich aufgehört, weil es Google-seitig natürlich vom Speed auch problematisch war und weil du damals für Streaming auch noch richtig Geld gezahlt hast und die Leute es gar nicht so viel abgerufen haben. Also das Videothema war so, boah, also das fanden die Hersteller toll, weil es war was man vorzeigen konnte in der Konzernzentrale. Mhm. Aber die Kunden hat es nicht so interessiert. Mhm. Aber der ganz normale Content, also der ganz normale Textinhalt, Fotoinhalt, das war schon ein Unterschied, denke ich, für unsere Kunden.
Also am Ende wart ihr eine Computerzeitschrift dann oder eine Testberichte-Magazin mit angeschlossenem Handel, kann man so sagen.
Also das wäre jetzt, denke ich, zu hoch gegriffen und unfair den Computerzeitschriften gegenüber. Aber wir hatten natürlich, also unsere Redaktion hatte natürlich immer die sexy Lage, dass die ja auch an das Zeug direkt rankam. Mhm. Und, ne, also die konnten sich das aussuchen.
Und dann seid ihr am Anfang gewachsen mit so Sony-Produkten und Laptops und sowas? War das so eure ersten Kategorien, die richtig gut abgegangen sind?
Ja, das war auch, also wir haben damals auch noch Camcorder und sonst für ein Zeug gemacht. Also damals waren die Preisunterschiede auch größer und die Märkte nicht so klar verteilt. Also es gab ja ganz viele kleine, die alle sich um den Kuchen gebettelt haben. Aber im Prinzip waren wir damals ja als Onliner gegenüber den Retailern waren wir ja nichts. Also wir waren ja Fliegenschiss. Mhm. Und da hast du dann einfach mal gesagt, okay, wir haben jetzt mal hier 100 Camcorder gerade günstig angeboten bekommen. Wir verkaufen jetzt halt Camcorder. Also das war jetzt auch nicht alles so mega strategisch. Also es war immer so eine gewisse Grundstrategie dahinter, aber das war schon auch opportunistisches, schnelles Tagesgeschäft ganz viel.
Und das war aber, wenn ich dich so reden höre, dann unterstelle ich mir auch sehr viel SEO getrieben. Also Preissuchmaschinen hast du gesagt, aber irgendwie klang auch gerade bei dir so Ladegeschwindigkeit und so, da klang auch gerade so die typischen SEO-Gedanken raus.
Ja, das ist ganz lustig. Wir haben tatsächlich bis vor ein paar Jahre überhaupt kein SEO gemacht.
Okay.
Also ich beschäftige mich jetzt in meinem neuen Thema sehr intensiv damit, weil mittlerweile musst du das auch, aber wir haben einfach so guten Content gemacht, dass wir bei Google automatisch mit Notebook auf Platz 1 weltweit waren. Mhm. So, und wir haben aber nichts dafür getan, also jetzt außer den guten Content zu machen, aber wir haben nie irgendwelche Dinge auf der Seite speziell dafür angefasst, damals, also mittlerweile machen wir das alles. Aber zeigt auf der anderen Seite, finde ich, auch die Qualität der Google-Algorithmen, dass der tatsächlich relevante Content, ich behaupte das einfach mal so, am Ende auch ohne Optimierung eben hochgerankt wird.
Wie ist denn das dann weitergelaufen? Ich meine, wenn man mal guckt, jetzt irgendwie, ihr müsst ja dann irgendwann in die Dimension gekommen sein, wo ihr damals dann zumindest auch schon mal 50, 60 oder noch mehr Millionen Umsatz gemacht habt, dann stellt sich ja schon die Frage, wie finanziert man sowas? Also du musst die Ware kaufen, um sie dann weiterverkaufen zu können. Also die, was ja bei dir generell das Verrückte ist, und ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, du hast nie Investoren an Bord genommen. Das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass man eine E-Commerce, eine Handelsplattform bauen kann mit einem Milliardenumsatz und die gehört am Ende den Gründern oder jetzt, ne, zum ganz großen Teil nach wie vor bis heute ja dir. Das ist ja schon irgendwie, was war das Geheimrezept?
Ja gut, ist die Frage, wo du hin willst. Also ich habe das ja immer gemacht, weil ich mich ausleben konnte in dem, was ich tue. Und ich habe ja total wechselnde Dinge gemacht, also bis dann Notebooks billiger kam. Weil da blieb es dann schon sehr gleich, aber auch da konnte ich mich ja immer austoben. Also wenn ich gesagt habe, ich interessiere mich für Videoschnitt, dann habe ich halt Studio-Equipment aufgebaut und habe halt damit angefangen und habe halt Content gemacht. Ja. Und irgendwann habe ich es natürlich Leuten übergeben, die das können. Aber ich konnte erstmal spielen. So, das war schon für mich eine Motivation. Und was ich gar nicht mag, ist, wenn ich mich anderen gegenüber rechtfertigen muss, warum ich etwas tue. Mhm. Also ich erkläre es anderen gern, aber ich möchte mich nicht rechtfertigen. Mhm. Das war für mich auch immer ein Grund für die Selbstständigkeit. Und deswegen wäre es für mich total paradox zu sagen, hier, ich kümmere mich um Investoren, ich beschäftige mich mit Investoren. Ist eigentlich nicht das, was mich interessiert. Mich interessiert mehr die Sache. Mhm. Die will ich so machen, wie ich glaube, dass es gut ist. Und wenn ich auf die Schnauze falle, dann habe ich auch überhaupt keinen Stress damit, das den Leuten, mit denen ich arbeite, mitzuteilen, dass es alles Blödsinn war und morgen mal was ganz anders.
Aber sagen wir trotzdem, natürlich ist mir schon klar oder mhm. kann ich mir vorstellen, was du gerne möchtest. Ne? Also so geht es ja vielen. Aber wenn man so ein Business auch gleichzeitig bauen will oder auch irgendwie sozusagen unterm Hintern hat, dann hat man ja auch Zwänge. Da muss man ja sagen, okay, wie kriege ich jetzt den nächsten Schritt? Irgendwie, wo kriege ich jetzt das Geld her, damit ich die Ware kaufen kann, damit ich irgendwie das Geschäft sozusagen vorfinanzieren kann? Waren das nie Themen bei euch?
Naja, schon, aber ich war tatsächlich immer, also so bin ich erzogen worden, manchmal steht einem das auch im Weg, ich war immer super sparsam. Also für mich war das, also Geld verschwenden, war immer kein Thema. So, also und also ich glaube, im Handel kannst du schon, wenn du einfach das Geld, ich sag mal, langsamer ausgibst, als du es einnimmst, dann geht das. Also wenn wir jetzt in der Arzneimittelforschung wären, dann wäre es anmaßend, sowas zu behaupten. Mhm. Ja? Aber also ich finde, wenn man Produkte verkauft, dann braucht man, also ja, also dann kann man das so machen, dass man...
Vielleicht war es ja auch ein Aspekt, den ich so reininterpretiere, dass du jetzt auch, sagen wir mal, sehr, sehr effizientes Marketing gemacht hast, über den Content, über die Preissuchmaschinen und sowas oder dann auch nachher natürlich Google, dass du sozusagen diesen ganzen Kostenblock, den ja viele heutzutage haben, im Handel, dass du den damals nicht hattest und dass du wirklich nur dich darauf fokussieren konntest, okay, Einkaufspreise und Verkaufspreise und dazwischen das möglichst schlank zu halten, das ging ganz gut.
Ja gut, also die Preissuchmaschinen mussten wir schon bezahlen, aber fairerweise, Online-Marketing war damals auch billiger. Mhm. Es gab ja auch nicht so viel Wettbewerb und die Retailer haben sich ja noch fröhlich mit Fernseh- und Printwerbung beschäftigt. Von daher hatten wir es da leichter, als wenn du heute jetzt ein Handelsunternehmen starten würdest. Dann war die Anspruchshaltung der Kunden ans Sortiment auch deutlich kleiner. Das heißt, wir sind ja gewachsen mit dem Sortiment, mit unseren Kunden. Das ging organisch. Wenn jetzt heute jemand sagen würde, ich will Notebooks billiger verdrängen, dann müsste der halt sich ein Riesensortiment auf einen Schlag aufbauen, was er aber nicht schnell genug verkaufen könnte und der würde halt horrende Verluste machen. Mhm. Das ist definitiv so. Mhm. Also das nur an alle da draußen, die auch gerne Notebooks billiger kopieren wollen, macht es nicht. Mhm. Nein, im Prinzip, ja, also die Frage hat sich mir eigentlich nicht so richtig gestellt. Also ich hatte so ein kleines Bankdarlehen. Ich hatte meinen Eltern ja versprochen, ich fange ein Studium und eine Bankausbildung an. Und habe das auch gemacht, jeweils 3 Monate. Und habe in der Zeit meinen Filialleiter auch bequatscht, dass er mir eben ein Dispo einräumt. Das waren 190.000 Mark. So, und diese 190.000 Mark, die also vielleicht nett, aber etwas wahnsinnig von einem guten Mann waren, die wären mir auch fast mal zum Verhängnis geworden, nämlich als eingebrochen wurde und als die Versicherung dann sagte, lass uns mal unter 4 Augen reden, nämlich entweder kriegst du das Geld schnell, und zwar die Hälfte, oder wir lassen uns halt richtig viel Zeit. So. Mhm. Und da habe ich dann, weil mir nichts anderes übrig blieb, gesagt, okay, ich nehme die Hälfte. Mhm. Und die haben sich aber dann trotzdem richtig viel Zeit gelassen. Da hat jeden Tag der Banker angerufen und gesagt, wo bleibt der Scheck, wo bleibt der Scheck, so. Und ansonsten war das halt vorher immer so ein Harakiri-Gehangel, natürlich, dass du halt, die Kunden haben bezahlt, super, dann lass uns schnell nochmal die 80.000, ich glaube Mark waren es damals noch, Gott, furchtbar, echt echt prähistorisch, lass uns die nochmal schnell zur Bank bringen und dann sind da halt so 2 abgewetzte Jünglinge irgendwie zur Bank marschiert und haben dann in einer, die es nicht überstrapazieren, aber ich glaube tatsächlich Aldi-Tüte, so 80.000 Mark auf den Tresen gelegt.
In Hannover damals.
Und ja, genau. Und die haben da ja auch schon drauf gewartet, weil das Dispo war ja sehr strapaziert. Und diese Geschichte mit der Versicherung war für mich aber so der erste Game-Changer eigentlich. Also wo ich gesagt habe, ich dachte immer, du kannst einer Bank trauen und du kannst einer Versicherung trauen. Und das mit der Versicherung hatte sich dann erledigt. Und dann kam noch das mit der Bank dazu. Dann haben die irgendwann bei der Bank gesagt, ja, also Computerläden finden wir per se doof. Und dann kamen die halt vorbei und haben gesagt, also du musst jetzt dein Dispo bis morgen oder bis Ende der Woche auf 50.000 zurückführen. Hätte ich ja nie machen können. Mhm. Dann hatte ich aber Gott sei Dank als extrem schlechter Azubi, der ich war, hatte ich Gott sei Dank meinem Filialleiter versehentlich, also es war nicht mal Brillanz, es war einfach nur Doofheit, einen Privatkundendispo-Vertrag hingelegt. Und die vielleicht Pfiffigkeit im Nachhinein war, ich habe das dann gemerkt und hab mir die Vertragsbedingungen durchgelesen und festgestellt, das können die gar nicht. Und dann bin ich halt am nächsten Tag wieder zu denen hin, hab gesagt, pass auf, also einerseits hier BWA und ihr seht, die Zahlen sind gut, also ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Und andererseits, ihr dürft es gar nicht, was ihr da macht. Ihr verstoßt hier gegen euren eigenen Vertrag. Und wenn ihr das doch macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Gerichtsvollzieher und die Bild-Zeitung bei einer eurer Filialen auftauchen und holen die 140.000 Euro wieder ab. So. Was natürlich alles Getöse war und viel Lärm um nichts. Und im Übrigen finde ich die Geschäftsbeziehung ganz gut und vielleicht können wir die ja einfach weitermachen. Sondern haben die sich zur Beratung zurückgezogen, kamen zur Erkenntnis, die Geschäftsbeziehung ist gar nicht so schlecht. Und aber das war so der zweite Gamechanger, wo ich so dann dachte, okay, also ab jetzt wird kein Cent mehr auszugeben, der irgendwie nicht wirklich nötig ist, auch nicht für technisches Spielzeug für mich. Und der erste Kontoauszug im Plus, den hatte ich so ein Dreivierteljahr später. Und den habe ich eingerahmt und habe gesagt, das verlassen wir nicht mehr. Ich will nie wieder, da schließt sich dann der Kreis zu deiner Frage, ich will nie wieder von jemand anders abhängig sein.
Und ist das dann so, dass man in dem Geschäft, das ihr betreibt, dann am Ende eine Marge schaffen kann von irgendwie 3-4% oder schafft man sogar 10? Also da irgendwo, da bewegt sich das wahrscheinlich. Das heißt, man hat nicht so viel Spielraum.
Ja, du hast jetzt ja drei Zahlen genannt und irgendwo da bewegt sich das tatsächlich.
Also, aber sind es eher die 3-4 oder sind es eher die 10%?
Oh, das hängt davon ab.
Wahrscheinlich, wie viel Marketing man machen möchte oder wie gut es gerade läuft oder so, ne?
Da gibt es ganz viele Einflussfaktoren.
Was sind denn die größten Einflussfaktoren, also jetzt unabhängig von der Frage, generell auf sozusagen den Erfolg in dem Business? Also was würdest du sagen, was hat am Ende, also die Sparsamkeit habe ich mir schon gemerkt, ist ein Aspekt. Marketing-Effizienz habe ich mir gemerkt. Unabhängigkeit, was waren noch so für dich die Kernmomente oder Kerntreiber?
Also eigentlich ist es Detail. Also dieses Retail ist Detail, ist aus meiner Sicht die schlauste Aussage, die es zum Handel gibt. Also du musst halt dich um jeden Mist kümmern. Und jeder Mist muss halt irgendwie gut funktionieren. Und dann wird am Ende ein funktionierendes Ganzes draus.
Aber irgendwann wart ihr dann so groß geworden, also dass ihr euch sogar ein Tour de France Profi-Fahrerteam geleistet habt?
Na gut, das Tour de France ist jetzt hochgegriffen, also das war es nicht. Das war ein Junior-Team, also Junior-Profis und war auch so ein bisschen wie die Jungfrau vom Pferd, aber ja, war eine ganz, ganz lustige Episode, die dann damit begann, dass wir dann in der Harakiri-Aktion das Team sogar selber managen mussten. Also dann hatten wir auch mal Radsport gemacht.
Aber das klingt jetzt nicht zumindest nicht nach Effizienz. Also deswegen springe ich das gerade, weil ich dachte,
nein. Okay, das ist schon. Nein, also das hatte mit Effizienz nichts zu tun. Das hatte eher was damit zu tun, dass ich eigentlich den Fahrern eine Zusage gemacht habe. Und es gab dann externe Gründe, warum es eigentlich wirtschaftlich blöd war, diese Zusage einzuhalten. Aber eine Zusage ist halt eine Zusage. Also das ist im Handel auch ein wichtiger Punkt. Ein Deal ist ein Deal. Also ich weiß nicht, ob du Transporter 1, Jason Statham, den Film kennst. Ja. Genau, ein Deal ist ein Deal. Und das ist genau für mich eine der Kerngeschichten, auch in meinem Leben, wo ich sage, es ist so. Mit dem muss man nichts hinzufügen.
Aber es war schon der Versuch, dann über Fahrrad-Sponsoring oder Sportsponsoring, am Ende kann man es ja nennen, irgendwie Marketing zu machen.
Ja, also das war sicherlich ein Thema, wo wir versucht haben, noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, aber eigentlich mehr bei den Herstellern, dass man eben Events macht, die einladen kann und Aber im Prinzip war es auch so ein bisschen das Thema zu sagen, also ich wollte eigentlich immer was mit jungen Leuten machen, ein bisschen was zurückgeben, ein bisschen was fördern. Und also da kam so beides zusammen, würde ich sagen.
Was waren denn so die größten Wachstumsschwellen? Also ich meine, das Fahrradteam, das war ja dann auch später, nehme ich an. Das war, glaube ich, ja irgendwann eher rund um 2010 oder so, hätte ich jetzt ungefähr verankert.
Ich weiß es nicht mehr.
Okay, weil ihr habt es irgendwann eingestellt, glaube ich, auch weil es, zumindest konnte man das lesen, weil es sehr viel Ärger gab generell mit Drogen oder Doping im Radsport, und dann habt ihr das, glaube ich, wieder sein lassen. Aber
ja, also es war jetzt auch nie, also von vornherein nie geplant auf ewig. Also wir kamen da gewissermaßen in eine Situation, wo wir aus der Rolle des passiven Geldgebers entweder das Team hätten im Stich lassen müssen oder notgedrungen es selber managen mussten und hatten da jetzt auch nicht wirklich die Kapazitäten dauerhaft für. Also auch das muss man ehrlicherweise sagen.
Aber dann sag nochmal, unabhängig davon, das war ja wahrscheinlich ein kleinerer Ausflug, was waren denn so die Momente, wo ihr richtig gewachsen seid, also jetzt über die Jahre? Oder war das eher so ein lineares Wachstum, jedes Jahr irgendwie 30, 40, 50 Millionen Umsatz mehr?
Das war im Grunde mehr, ich würde sagen, ich bin mit den Umsatzzahlen gar nicht gut, weil sie mich immer nicht, also rückwirkend nicht interessieren, mich interessieren sie nur nach vorn. Mhm. Ich glaube, das war so mehr linear und also hat sich wahrscheinlich zum Ende logischerweise abgeflacht, weil du natürlich immer schwieriger von einem hohen Niveau aus stark wachsen kannst. Da gab es vielleicht mal irgendwelche Dämpferjahre, aber ich glaube auch nicht so richtig.
Aber irgendwann musste mal Amazon gekommen sein und richtig stark geworden sein im deutschen Markt, auch wo man so dachte, okay, jetzt machen die nicht mehr nur Bücher, jetzt ist auf einmal, habe ich hier so ein Monster als Wettbewerber in meinem Segment, weil ich meine, alles, was ihr verkauft, kann man bei Amazon auch kaufen.
Nein.
Kann man nicht?
Nein. Okay. Nein. Also alles, was Hugendubel verkauft, kannst du bei Amazon auch kaufen.
Aber habt ihr, würdest du sagen, ein Alleinstellungsmerkmal als Händler? Also kann man...
Ja.
Ist das so? Also gibt's...
Also, wir haben ganz klar das beste Sortiment zum besten Preis. Punkt. Und das ist auch ganz klar der USP.
Und wir reden jetzt über Computer-Hardware, wir reden über Home Electronics, wir reden ein bisschen, heutzutage macht ihr sogar Corona-Test-Kits, können wir euch kaufen. Also ihr habt schon ein relativ breites Sortiment.
Ja, also die Corona-Test-Kits haben wir gemacht, so ein bisschen aus der Not geboren, weil wir wollten die für unsere Leute haben. Und hatten dann zufälligerweise jemanden entdeckt, der das eben professionell macht und der, ich glaube, auch ein bisschen frustriert damit war, dass die anderen alle so lange brauchen, das ins Sortiment aufzunehmen und zu verkaufen. Und wir haben dann gesagt, machen wir. Wir haben da damit tatsächlich, also an den ersten auch wirklich nichts verdient. Es war so mehr, also jetzt keine humanitäre Akt, aber es war eigentlich so mehr die Idee, wir helfen da kurz aus. Mhm. So, also das war es nicht als strategische Sortimentserweiterung gedacht. Und dann kamen halt irgendwie auch Masken dazu. Aber das ist für uns eigentlich wirtschaftlich kein interessantes Produkt, weil wir davon leben, dass ein Paket, was wir verschicken, einen gewissen Wert hat.
Was ist euer Kernprodukt? Also was ist so das typische Notebooks-Billiger-Produkt, was bei euch gekauft wird?
Also das typische Notebook kostet so zwischen 700 und 900 Euro, das bei uns gekauft wird.
Und also auch Notebooks sind nach wie vor... Euer Kernprodukt?
Notebooks sind immer noch die größte Einzelgruppe, aber nicht mehr mit absoluter Mehrheit. Also wir sind wahnsinnig stark mittlerweile auch im Bereich PC, Displays. Da sind wir auch sehr, sehr stark gewachsen. Mhm. Was nicht gut funktioniert hat, wir haben ja mal einen Ausflug in die weiße Ware gemacht. Das liegt sicherlich einerseits daran, dass wir gefühlt nicht besonders willkommen waren bei vielen etablierten Herstellern. Mhm. Und da ist es auch wahnsinnig schwierig, trotz eben der ganzen Transparenzgeschichten, sich da gegen zu wehren. Das klappt im Alltag nicht so richtig gut. Und das Hauptproblem war tatsächlich aber, dass ein unheimlich großer Teil von dem Zeug zerdeppert beim Kunden ankam. Und dass du dann bei diesen Spediteuren dann auch noch den Rücktransport zahlst und dann die ganze Abwicklung hast und einen unzufriedenen Kunden. Und wir gesehen haben, dass unsere super gute Kundenzufriedenheit, dass die durch die weiße Ware im Schnitt abnimmt.
Mhm. Und dann bist du sein lassen.
Und dann haben wir es dann irgendwann sein gelassen.
Wer ist denn heutzutage euer härtester Wettbewerber, wenn es Amazon nicht ist? Wer würdest du denn sagen, wer tut euch, also oder wer ist am relevantesten im Markt, wen guckst du dir am meisten an, wie er agiert?
Das kann ich dir ehrlich nicht sagen. Also ich gucke mir eigentlich auch selten andere an. Also wenn ich irgendwas mache, wie jetzt so Notebooks billiger, ist schon auch die Idee, oder als wir die Stores gemacht haben, dass mir irgendwas fehlt. Also dass ich eigentlich gerne, deswegen haben wir damals auch die Stores gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde mal gerne in einen Laden gehen, der mir gefällt. So. Und dann musst du den halt selber machen.
Wie viele Läden habt ihr gemacht? Wie viele Läden hattet ihr in der Spitze?
Ja, wir haben immer noch die Spitze. Kann ich auch nicht. 6, 7, 8. So in der Richtung.
Was ja nicht so viel ist. Also wenn man jetzt richtig sagt, okay, bei eurer Größe hättet ihr auch ins 80 haben können. Warum habt ihr nicht so viele Läden gemacht?
Naja, weil die Art Shopping, die wir machen, gewissermaßen ein bisschen ein Event-Shopping-Konzept ist. Ne? Also wo du eigentlich hingehst, wenn du vielleicht schon eine Vorauswahl getroffen hast oder weil du dich beraten lassen willst und die maximale Auswahl eigentlich haben willst und dann sagst, jetzt gehe ich da gezielt hin. Ich weiß, da ist so ein Laden, der ist vielleicht auch 80 Kilometer weg, aber das ist für mich eine Investition, die hat für mich eine Relevanz und deswegen will ich nicht falsch entscheiden. Und deswegen gehe ich dahin, wo ich am meisten Vertrauen in das Know-how und in das Sortiment habe.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival.
Zurück zum Podcast. Ist Beratung bei euch immer was gewesen, was euch differenziert? Also habt ihr viele,
ja.
Also Beratung, ja. In den Läden, auch online, ist irgendwie sozusagen, ja. Okay.
Also wir haben auch wahnsinnig viele Kunden, die anrufen, und wir haben im Callcenter, das ja unser eigenes Callcenter ist, mit unseren eigenen Core-Leuten, also nicht nur Core, sondern komplett unsere Leute sind, wir haben denen auch nie vorgegeben, zu was sie hinberaten sollen. Wir haben immer gesagt, die sollen das beraten, was sie meinen. Das kann ja auch mal falsch sein, fairerweise. Ne? Also jemand kann ja mal eine falsche Meinung haben, das gibt es. Aber es ist nie, dass du irgendwas aufgeschwätzt bekommst.
Mhm. Wie viele Leute arbeiten generell für eure Firma aktuell, so Größenordnung?
Das wird irgendwo, ich schätze mal so 700, 800.
Und das ist dann auch im großen Teil Leute, die dann in Callcentern oder in Lagern arbeiten? Wahrscheinlich, ne?
Ach, das verteilt sich ziemlich. Also wir haben natürlich relativ großes Callcenter, wir haben ein großes Lager, wir haben eine große Reparaturannahme und Aufbereitung. Wir haben ein großes Produktmanagement. Also zu der Zeit, als ich noch operativ war, waren das, ich würde sagen, 50, 60 Einkäufer auf den Themen. Also das verteilt sich relativ gleichmäßig drüber. Wir haben eine große IT, auch, ich glaube, 70 Entwickler. Also da ist schon so an jeder Baustelle relativ viel Manpower hinter.
Als dann die ganzen, sagen wir mal, High-Growth-E-Commerce-Firmen aufkamen, die alle im Fernsehen geworben haben, ne? Zalando und ähnliche, habt ihr da auch mal so überlegt, irgendwie auch sowas zu machen, Fernsehwerbung? Da habe ich euch nie so richtig stark wahrgenommen.
Wir machen gerade Fernsehwerbung.
Okay, gerade heute, okay. Also aber jetzt...
Nee, also das weiß ich jetzt nicht. Ich persönlich gucke ja nur über eine VU-Box und schneide die Werbung immer raus. Von daher bin ich nicht die Zielgruppe. Wir haben auch, glaube ich, mal Fernsehwerbung probiert. Ich erinnere mich daran, es gab mal einen Wettbewerber, der super gut im Storytelling bei den Herstellern war. Und der hat uns dann mal so ein halbes Jahr bei den Herstellern so richtig abgehängt, weil die ihm alle an den Lippen hingen. Und mich hat das zur Weißglut gebracht. Ja, und dann haben wir versucht, dagegen Konzepte zu finden und zu machen und zu tun. Und ich habe immer gesagt, das kann alles nicht sein. Das kann nicht funktionieren. Und er ist dann auch insolvent gegangen. Also
Welche Firma war das?
Wie hießen die denn? Die haben den Aral-Shop damals gemacht. Die haben im Prinzip mit Aral kooperiert und hatten eine White-Label-Lösung im Grunde selber entwickelt und haben dann halt ein sehr großes Rad gedreht, aber haben den Herstellern halt Dinge versprochen, die Hersteller hören wollten. Aber wenn du sie dann nicht einhalten kannst, ist halt auch blöd.
Habt ihr eigentlich immer alles selber gebaut, also über die Jahre? Also ich meine, du bist ja selber, sagst selber Nerd und Entwickler auch. Habt ihr denn auch selber euer eigenes Shop-System gebaut oder hast du denn da immer irgendwann auch gesagt, ich greife auf Standardlösungen zurück?
Also das erste Shop-System, das war tatsächlich, ich glaube, irgend so ein komischer Strato-Baukasten, was weiß ich. Also das, was wir in der Nacht da gemacht haben. Also irgendwas ganz Rudimentäres. Und dann bin ich nach Potsdam gegangen, weil ich auch gerne mal umziehe. Mhm. Und da haben wir in so einer Etage von einer alten Villa dann so ein Core-Team gemacht für Notebooks billiger, als wir gemerkt haben, es funktioniert. Und da war ein Azubi, der hat dann auf dem XT-Commerce damals oder OS-Commerce war es am Anfang noch, hat aufgebaut. Und da habe ich aber gar nicht mitentwickelt. Mhm. Und das haben wir ziemlich lange eingesetzt. Also natürlich, der Code war irgendwann so durchmodifiziert, dass dann nicht viel mehr Legacy war. Und wir haben dann vorletztes Jahr haben die Jungs die Umstellung gemacht von der Warenwirtschaft auf eine Vision. Mhm. Da ist der CTO ist auch total unzufrieden damit. Ich sage, das ist echt gut gegangen, weil wir hatten halt nur ein bisschen Ausfall und ein bisschen Verlangsamung. Und das Team hat halt krass mitgezogen. Also in der Buchhaltung, überall, die Leute haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, um das irgendwie aufzufangen, was da an Problemen kam. Aber die kommen halt immer. Das ist, also Warenwirtschaftsumstellung ist furchtbar für ein Handelsunternehmen. Ja, und Shop-System sind die Jungs dran. Da wird gerade was entwickelt.
Aber das heißt, über all die Jahre so einen richtigen Hack, der euch Wachstum gebracht hat, den gab es nicht. Also ich hab jetzt versucht, ein bisschen zu recherchieren. Ihr habt immer auch wieder so ungewöhnliche Sachen gemacht, also von Fahrradfahren. Ihr habt, glaube ich, auch mal einen eigenen Drink auf den Markt gebracht. Und
ja, super war das.
Erzähl Top. Mal.
Ja, das war Raubtierbrause. Das ist auch bei uns in Potsdam im Team entstanden. Also das war eine Idee von zwei Mitarbeitern, glaube ich. Und die hatten so ein bisschen auch die Nische gefunden, dass wenn du ein bisschen Molke deinem Drink zufügst, dann ist es ein Milchmischgetränk und dann ist kein Pfand drauf. Mhm. Dann kann man es natürlich aus Sustainability-Aspekten ist das natürlich furchtbar. Aber die Leute sind halt völlig drauf abgefahren, vor allem im Online-Bereich. Wir hatten also ganz viele Gamer und Twitcher und YouTuber, die dann einfach das wirklich gern getrunken haben. Und wir haben den Geschmack auch wirklich aktiv kreiert und ich bin da auch sehr stolz drauf. Ich sage auch bis heute für mich der bestschmeckendste Energy Drink, den ich je getrunken habe.
Gibt's den noch?
Leider wurde, Nee, die Gesetzeslücke wurde leider irgendwann geschlossen. Und es ist uns halt, also du kannst im Prinzip in diesem Food-Bereich kannst du einen Markenaufbau machen. Der ist aber wahnsinnig teuer und aufwendig. Und unser Approach war ja eigentlich zu sagen, das Ding schmeckt einfach gut. Ja, also dir wachsen keine Flügel und du wirst kein Monster und es wird auch nicht plötzlich eine Armada von Frauen um dich drum herum schwirren, einfach nur, weil du diese Brause trinkst, ja, sondern es ist einfach nur lecker, Punkt. Und
aber ja, so ein bisschen sieht man eure DNA, also ihr habt da so eine Idee, da gibt es irgendwie so eine kleine Nische und dann packt ihr es einfach auf die Plattform, einfach in den Shop rein, ähnlich wie mit den Tests und guckt mal, was passiert.
Ja, genau.
Gab es da noch andere Produkte irgendwie, die euch so, also die ungewöhnlich waren, die euch differenziert haben vielleicht? Habt ihr jemals was selber produziert, also irgendwann mal also aufgehört, Händler zu sein, ein bisschen auch eigene Produkte reingenommen?
Ja, wir haben ja eigene Produkte, wir haben ja eigene PCs, wir haben eigene Festplattengehäuse, eigene Taschen.
Also Eigenmarken am Ende.
Ja, ja.
Ist das für euch eine relevante Kategorie?
Ja, was ist relevant? Also Handel ist eigentlich in unserem Bereich ganz viel Bausteinchen. Da gibt es nicht so den Brick, ne? Da gibt es die Wall und die besteht halt aus 100 Bricks. Und von denen ist es schon ein paar Bricks, ja. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn du sagen würdest, ist es so relevant wie Apple bei Notebooks. Nee, das auch wieder nicht.
Ist Apple für euch relevant?
Ja.
Also das heißt, wenn die
Partner, den wir auch sehr gerne haben.
Das heißt, wenn die irgendwann sagen würden, okay, ich mache jetzt nur noch D2C und verkaufe nur noch direkt, dann wäre das für euch ein Problem.
Ich glaube, es wäre für Apple auch nicht zielführend. Ich glaube, den Leuten ist schon wichtig, dass sie das Gefühl haben, irgendwo einzukaufen, wo sie zumindest eine Auswahl haben, auch wenn sie unbedingt dies und das kaufen wollen. Sie möchten, glaube ich, schon gern sehen, dass es was anderes da gibt. Ich glaube, das ist bei uns allen so ein bisschen in uns drin.
Aber trotzdem ist wahrscheinlich Apple smart genug, aus ihrer Sicht euch keine großen Margen zu lassen.
Es ist fürchterlich. Also im Prinzip ist es humanitäre Hilfe.
Das heißt, ihr dürft die Apples eigentlich nur durchreichen.
Selbstverständlich.
Also, okay. Aber die lassen auch nicht mit sich reden, wenn man da jetzt irgendwie sagt, okay, ich nehme aber irgendwie 100.000 ab.
Dann das schon. Weiß ich nicht. Also, kann ich dir nicht sagen.
Aber irgendwo, ich bin auf der Suche nach, wenn man jetzt euch auch da recherchiert, fallen Zahlen von weiß ich, mehreren Millionen, 6-7 Millionen Kunden, die ihr habt. Ist das eine Größenordnung, wo du sagst, das ist wahrscheinlich richtig so, von der reinen Kunden?
Also ich vermute mal, ist es wesentlich mehr.
Okay.
Also ich würde schon schätzen, dass jeder zweite bis dritte deutsche Kunde bei uns ist.
Wow. Das hieße dann also, ihr habt eher so Richtung, weiß nicht, 25 Millionen Kunden.
Mhm. Also ist jetzt meine Schätzung. Mhm. Vielleicht sagt das Management, boah, Arndt, du redest dich wieder im Kopf und Kragen. Mhm. Aber also ich meine, als ich damals aufgehört habe, waren wir schon sehr deutlich zweistellig.
Mhm. Und wo kommen so viele Kunden her? Also einfach aus der Suchmaschine, weil die Produkte so offensichtlich, jeder braucht einen Laptop. Also ich meine, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 16 bist, brauchst du einen Laptop irgendwie heutzutage. Und dann seid ihr da eine der ersten Anlaufstellen. Ist das gewesen? Oder hattet ihr noch irgendwelche anderen, also die Märkte, aber auch nur 6 Stück, damit machst du ja keine Millionen von Kunden. Also so groß sind die Einfluss- oder Einzugsbereiche dann ja auch nicht. Also wo kamen die Kunden noch her?
Ich gehe jetzt mal ein Risiko ein. Mhm. Wo bist du Kunde bei uns?
Bist du noch nicht gewesen, nein.
Ah, verdammt. Okay, also de facto ist es so, dass eigentlich fast egal, wen ich frage, der männlich ist und über 30, uns kennt.
Na klar.
Und auch bei uns kauft. Und wir haben eigentlich schon, ich meine, vor 10 Jahren gesehen, dass der Traffic, der bei uns am relevantesten war, war die Direkteingabe.
Okay.
Also die Marke ist tatsächlich so stark und ist halt auch ein Synonym für ich informiere mich. Und ich erinnere mich noch dran, ich war damals auf irgendein Dinner eingeladen vom Hersteller und da wurde ich daneben an einen Retailer gesetzt und das war für mich immer so ein bisschen schwierig, weil das war natürlich immer so Beschwerde-Onkel dann, ne? Also ich bin ja der Böse und ich mache ja alles kaputt und vorher war es so schön. Und tatsächlich haben wir aber ganz viele Kunden gehabt in der Zeit, die gar nicht online kaufen wollten. Und er hat sich dann aufbeschwert, und das war total typisch, er hat gesagt, die Kunden kommen zu mir mit einem Zettel von euch und wollen das Produkt und den Preis. Und dann habe ich gesagt, wie doof bist du, dass du diesen Lead-Generator nicht für dich nutzt und nicht in der Lage bist, dem Kunden zu erklären, warum du 30 Euro mehr dafür haben möchtest, dass du ihm das Produkt selber in die Hand drückst. Wenn du das nicht schaffst, dann schaffst du es auch nicht. Aber überleg dir doch mal, der kommt ja zu dir, der hat ja ein Bedürfnis nach Nähe, ne, nach jemandem, den er ansprechen kann. Und wenn du das nicht konvertieren kannst, finde ich es schwierig, aber wir haben das ganz viel gehabt, also dass wir im Prinzip Werbung gemacht haben oder Produktinformationen gemacht haben und den Sale aber nicht gemacht haben, weil die Leute halt noch nicht so online-affin waren.
Okay. Am Ende bist du wahrscheinlich dann trotzdem den ganzen Preisvergleichern und so sehr dankbar, weil ich meine, wenn man den Namen auch hat, Notebooks billiger und so, dann, na klar, dann ist man da, dann ist es wahrscheinlich für euch einfach die Maschine gewesen und du hast wahrscheinlich Ideale und anderen viel zu verdanken.
das hat also damals stark, weil war günstiger.de und Geizhals. Das waren eigentlich so die Hauptplattformen. Idealo kam im Grunde später erst. Und denen haben wir sicherlich unseren Start zu verdanken, dass wir also so raketenartig aus dem Nichts durchstarten konnten, gerade die ersten Jahre. Aber ich sage auch, sie haben auch heute noch eine Relevanz für uns, aber sie ist sicherlich nicht so dominant, wie es für die meisten Onliner in unserer Branche ist.
Wie kam es, also wenn auch, du hast gerade Direkteingaben so wichtig sind, jetzt habt ihr vor kurzem aber so ein bisschen umfirmiert, also wir reden jetzt ja schon von der Heutezeit, auf nbb.com. Ist das nur um internationalisieren oder wie kommt auf ihr auf einmal, geht so ein Risiko ein, wenn SEO ein Thema ist, wenn auch Direkteingabe ein Thema ist?
Naja, also deswegen machen wir das wahnsinnig langsam. Also wir haben das ja angefangen vor, lass mich nicht lügen, 3 Jahren, 5 Jahren. Und ich behaupte mal, dass führende Menschen in der Firma einfach keine Lust mehr auf lange E-Mail-Adressen hatten.
Okay, also, ernsthaft? Also, oder hast du gesagt, okay, es muss jetzt mal einen anderen Namen her, weil das passt so nicht mehr?
Nein, also das ist natürlich schon auch so der Aspekt Internationalisierung. Also da spielen schon so ein paar Faktoren rein, ja, aber im Prinzip fanden wir es irgendwie auch geil.
Okay, okay. Welche Länder macht ihr jetzt aktuell?
Guck mal, ihr heißt ja auch OMR und nicht, ne?
Ja, also ich finde es auch geil. Also,
ne?
aber sag mal, also welche Märkte guckt ihr gerade an? Oder wo seid ihr aktiv?
Aktiv sind wir weiter nur in Deutschland und Österreich. Wir haben ja hier in Spanien noch eine Tochter aufgemacht, die ein ganz bestimmtes Konzept verfolgt, was aber Corona-bedingt nicht möglich war. Da kann ich leider auch nicht mehr zu sagen. Ansonsten würde ich persönlich osteuropäische Märkte für sehr interessant halten, weil die Technikaffinität da eben auch sehr hoch ist und weil auch viele Einwohner in den jeweiligen Ländern leben. Also es gibt ja viele, die sich auf Länder stürzen mit, sagen wir mal, kleinen Einwohnerzahlen. Das würde ich eher nicht so tun.
Wie stehst du denn generell zu den Marktplätzen? Also gerade auch, wenn man internationalisiert, irgendwie würdet ihr auch mal über Marktplätze gehen und gar nicht aus dem eigenen Shop heraus verkaufen? Also wie ist da eure Policy? Also eBay, Amazon zum Beispiel?
Also ich glaube, wir verkaufen ein bisschen über eBay. Bin ich aktuell...
Hat es mal gegeben, auf jeden Fall, ja?
Genau, also wir hatten ja mal diesen Preisfehler und
genau.
Das war ja im eBay-Shop und
da war mal für ein paar Stunden waren alle Produkte bei euch irgendwie 5 Euro wert oder sowas, ne?
Ja, oder einen Cent oder so. Und dann, also ich habe mich ja damals total aufgeregt. Also ich bin ja immer der Auffassung, du musst transparent und ehrlich mit den Kunden kommunizieren und das honorieren die Leute auch. Du hast aber in so einem Shitstorm, hast du tatsächlich so einen gewissen Prozentsatz an hochgradig Durchdrehenden, wo also eine seriöse Diskussion auch überhaupt nicht möglich ist. Und ich kam dann in die absurde Situation, dass Leute meine Privatadresse veröffentlicht haben, dass dann irgendwie Leute für mich eingetreten sind, die aber zu irgendwelchen Motorradgangs gehörten. Ja, also da stehst du am Ende bloß noch so ein bisschen fassungslos darum. Und die Kollegen von wie heißt denn hier die, die diese Superschnäppchen,
MyDeals?
Genau. Die Kollegen haben dann auch, das hat mich auch wahnsinnig geärgert, also rechtlich war das Ganze Unfug. Also rechtlich war klar, dass das nicht funktioniert. Wir müssen die Kunden halt alle benachrichtigen, dass das ein Irrtum ist und es ist offensichtlich ein Irrtum. Wir konnten es beweisen und Punkt. So. Und die wussten das auch, ne, und hatten auch einen Anwalt drauf, haben aber natürlich den Traffic übers Wochenende noch mitgenommen. Und das war schon für mich ein ziemlich bitteres Wochenende, weil ich da eigentlich persönlich zum ersten Mal gemerkt habe, dass so objektive Wahrheit im Internet oft auch überbrüllt wird. So. Und wir hatten aber auch, und das muss man auch positiv sagen, auch viele Leute, die für uns eingetreten sind.
Wie groß war denn der Schaden? Also, wenn ihr da mal jetzt, reden wir jetzt mal, also ob jetzt 5 Euro oder ein paar Cent, ist ja egal. Also eure Warenkörbe sind normalerweise viel, viel größer. Und dann war das halt einfach mal so im System, dass das irgendwie alles günstiger ist. Dann haben die Leute sofort dank MyDeals und Ähnlichem sofort richtig eingekauft und dann waren auf einmal
100 Kühlschränke bestellt, genau. Ne?
Und dann waren Millionen also von Schaden? Da reden wir vom Schaden von mehreren, weiß nicht,
20, 30 Millionen? Also wahrscheinlich, wenn wir das hätten ausliefern müssen, wären wir, keine Ahnung, ich weiß die Zahl nicht mehr, weil es also auch völlig hypothetisch war eigentlich, weil es klar war, dass es Quatsch ist. Aber dann wären wir wahrscheinlich pleite gewesen. Und auch die Diskussionen gab es ja online, wo Leute geschrieben haben, ist mir total egal, ob die pleite gehen, ich will meine 23 Waschmaschinen jetzt sofort haben. Und das fand ich schon, nicht nur, weil es meine Firma ist, aber ich fand es einfach sehr unsympathisch, dass ich sage, also wenn irgendwo klar ein Fehler passiert und es ist ja kein ein echter Schaden entstanden. Ja, also jeder wusste ja, dass ich für einen Cent keine Waschmaschine kaufen kann.
Und war das denn am Ende für euch, sagen wir mal, so, dann noch gute PR vielleicht, weil das ja dann damals, das ist schon ein paar Jahre her, zumindest Wellen geschlagen hat?
Das weiß ich nicht. Also wir haben ja schon bereut, dass es zu diesem Fehler kam. Also es war ja ein Fehler. Also ich will das jetzt gar nicht so darstellen nach dem Motto, es sind alle anderen schuld. Also wir haben da einen Fehler gemacht. Es war unser Irrtum. Punkt. Und das hat sicherlich hauptsächlich dazu geführt, dass wir intern die Kontrollmechanismen und Testings und alles das massiv verbessert haben. Und seitdem, toi, 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 ist es ja auch nie wieder in irgendeinem relevanten Ausmaß passiert. Also menschliche Fehler können halt immer mal passieren, aber die schließen wir durch verschiedene Algorithmen zumindest dahingehend aus, dass sie keine Relevanz kriegen können, also keine Dominanz. Und in der Regel sagen wir dann auch, komm, lass das, was jetzt aufgelaufen ist, durchlaufen und wir stehen dazu und fertig. In dem Fall wären wir wahrscheinlich pleite gewesen, ja.
Wie kannst du dich eigentlich so gut abkoppeln vom ganzen Marktgeschehen? Also ich meine, bei dir müssen ja auch permanent in den letzten Jahren oder 10 Jahren, 15 Jahren Leute gestanden haben und gesagt haben, okay, was du da machst, würde ich gerne finanzieren, das geht doch alles viel schneller und ich guck mal hier rechts und links, du hast jetzt schon irgendwie eine 500 Millionen Umsatz oder es ginge doch noch viel mehr, aber du hast es ja alles nie gemacht. Also du hast irgendwie offensichtlich da nie gezuckt, irgendwo Investoren reinzunehmen. Ich verstehe schon, dass du keinen Bock hast auf die, aber man sieht ja, was im Markt passiert und muss man ja schon sehr viel Selbstbewusstsein haben und sagen, okay, nee, da bleibe ich jetzt stabil und im Zweifel überhole mich halt andere.
Ja, also Handel ist schon anders als jetzt, wenn ich, sagen wir mal, mit virtuellen Gütern oder Dienstleistungen arbeite. Ne? Also Handel mit physischen Produkten. Das heißt, wenn ich Notebooks einkaufe, dann rede ich ja mit Ansprechpartnern in deutschen Organisationen von internationalen Herstellern. Gelegentlich rede ich mit europäischen Ansprechpartnern und selten mit weltweiten. Aber das Geschäft machen unsere deutschen Freunde und Ansprechpartner. Wenn ich jetzt, also wir haben das ja durchaus probiert, wir sind mal in die Schweiz gegangen und haben da mit einem der Hersteller, mit dem wir sehr gerne arbeiten, über Vermittlung der deutschen Kollegen Gespräche geführt und da wurde uns dann erzählt, nein, also wir haben Stand heute schon ein Direktgeschäft, was das Beste weltweit in der Gruppe ist und es ist total stark und wir brauchen euch nicht und wir wollen euch nicht. Also es arbeitet natürlich, also der Mensch hat ja Angst vor Veränderung und natürlich arbeitet jeder beim Hersteller auch gerne mit jemandem, von dem er weiß, der hält seine Zusagen ein, der liefert ab, der ist zuverlässig, der ist korrekt, der ist fair. Also Handel ist schon so ein bisschen so eine Closed User Group quasi und deswegen ist die Internationalisierung gar nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass wenn wir jetzt nach Spanien gehen würden, dass da alle sagen, Gott sei Dank ist Notebooks billiger endlich da oder nbb.com. Ja? Sondern die haben ja auch hier Buden, mit denen sie arbeiten, wo sie sagen, die sind gut, die Leute. So, das passt. Deswegen hätten die Investoren mir zum damaligen Zeitpunkt auch nicht viel gebracht.
Und auch in Deutschland nicht, um in Deutschland zu wachsen? Also ich meine, jetzt seid ihr nach über 20 Jahren jetzt bei über einer Milliarde Umsatz, das hätte ja auch schneller gehen können.
Ja, es hätte schneller gehen können, aber die Frage ist ja, was es bringt. Also unprofitables Wachstum, das machen mir ja meine Wettbewerber vor, das geht immer. Ne? Also wenn ich mir jetzt die Bilanzen, die öffentlich zugänglichen Bilanzen von Wettbewerbern angucke,
da gibt es ja
Mediasaturn oder jetzt Seconomy, ist jetzt von den Zahlen ja, ne? Also Börsenkurs auch mäßig erfolgreich. Ich vermute mal, dass auch die Kollegen in Dresden von Cyberport, dass die vermutlich auch nicht besonders profitabel sind. So, und Natürlich könnten wir immer hingehen und sagen, so, wir kaufen uns jetzt nochmal 30% Umsatz mehr, indem wir gar keine Marge mehr machen. Aber in dem Moment, wo ich dann das Rad wieder zurückdrehe, verliere ich die auch wieder. Also das ist ja flüchtig. Mhm. Ne? Also es könnte höchstens das Ziel sein, zu sagen, ich verdränge andere dauerhaft und dann bin ich der Einzige. Mhm. Okay. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also es gibt dafür dann doch auch, zu meinem Erstaunen, ich hätte mir das immer anders gewünscht, aber es gibt tatsächlich immer noch einzelne Kunden, die nicht bei uns kaufen, / kaufen wollen.
Welche Rolle spielt denn, also ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ich bislang noch nicht bei euch, oder ich glaube, ich habe schon mal vor Jahren bei euch gekauft, aber länger nicht mehr. Bei mir ist der Grund, dass ich meine Hardware oder alle Sachen über das Büro beziehe und wir haben ja bei uns in Hamburg so ein Büro direkt um die Ecke. Insofern so. Und mittlerweile auch eine Partnerschaft mit Dell. Insofern auch da in der glücklichen Lage direkt beziehen zu können. Aber wie ist denn...
Ja, aber überprüft das mal. Vielleicht ist es für euch auch besser, bei uns zu kaufen. Bin ich mir relativ sicher.
Also das wollte ich gerade fragen. Also auch B2B ist bei euch mittlerweile, ja. Spielt das eine große Rolle?
Also schon ganz lange. B2B und also wirklich ein dedizierter Firmenkundenvertrieb mit persönlichen Ansprechpartnern, das machen wir seit 10, 15 Jahren.
Und das heißt, wenn wir euch jetzt, nehmen wir die Milliarde Umsatz, ist es dann irgendwie 20-30% davon das B2B?
Ja, also eher 30, würde ich sagen.
Okay, wow, also richtig, okay. Und dann macht ihr dann auch wirklich, dass ihr die dann auch Firmen ansprecht und auf Firmen zugeht und sagt, okay, wir würden gerne jetzt für euch Hardware beschaffen oder einfach generell Einkauf machen und wir kriegen das besser als andere. Okay.
Wir haben auch ein Team für öffentliche Auftraggeber. Also wir haben, ich denke mal, jede Universität in Deutschland ist Kunde bei uns. Also das ist für uns seit ganz langem ist das Brot- und Buttergeschäft. Und ich habe immer gesagt, wir sind das unbekannteste große Systemhaus in Deutschland. Ne, weil im Prinzip von der Umsatzgröße wir da eine ganz relevante Rolle spielen und wir ja auch Netzwerkartikel, Server, alles verkaufen. Also wir verkaufen ja auch da mehr, als auf der Website ist. Mhm. Und machen Projekte, um ganze Racks und ganze Zentren auszustatten. Also das läuft alles so mit. Das wissen nicht so viele. Das könnte man uns vielleicht vorwerfen, dass wir manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr unterm Radar herumdödeln.
Ne? Du hast dich auch selber, sagen wir mal, nie groß als Gründerperson entsprechend deines Erfolgs jetzt präsentiert. Ne? Das kann man ja also auch die Firma nicht, aber du selber auch nicht. Also da wäre ja schon irgendwie ein Name, den noch viel mehr Menschen kennen sollten, wenn man mal guckt, wer hat schon sonst ein Digital-Business aufgebaut mit Milliardenumsatz in Deutschland. Fallen mir jetzt nicht so viele Leute ein. Du bist einer davon und trotzdem kennen dich gar nicht so viele. Stört dich aber auch nicht.
Ja, Philipp, du bist der Erste, der mit mir reden wollte. Also ich hoffe natürlich, dass mich jetzt ganz viele ansprechen. Nein, also ich persönlich finde, also würde Prominenz eher als Strafe denn als positives Momentum sehen.
Aber es würde dem Geschäft vielleicht helfen.
Ja, aber meinem Leben nicht.
Okay. Ist denn trotzdem, wenn du das gerade jetzt irgendwie Medienmarkt oder Saturn und so genannt, ist das für dich inspirierend gewesen, was die so machen? Ich meine, auch da ist es ja eine Wahnsinnsgeschichte, was die Gründer da hinbekommen haben. Guckst du dir das nach wie vor an oder sagst du, das ist einfach mittlerweile rein oldschool, damit habe ich nichts mehr zu tun?
Ja gut, ich habe, glaube ich, mal vor 10 Jahren gesagt, für mich ist das ein strategischer Sanierungsfall. Mhm. Und hatte dann auch mal so ein bisschen wahnsinnig und überheblich überlegt, als der Aktienkurs so weit unten war. Ich glaube, er ist jetzt noch tiefer, aber ich weiß es nicht. Ob das nicht tatsächlich was wäre, wo man sagt, eigentlich müsste man sowas ja mal übernehmen. und habe aber dann überlegt, ich wüsste auch nicht, wie man das hinbiegen soll. Also das ist so, also ich glaube, das ist einfach, die haben ein tolles Geschäft am Anfang gemacht und der gehört den Gründern und wenn du mit Leuten von denen redest, also die reden auch also voller Hochachtung und Begeisterung von den Gründern. Mhm. Ja, also das ist wirklich tief in der Unternehmenskultur drin. Mhm. Aber ich glaube, das Geschäftsmodell hat sich halt ein bisschen überlebt. Und das Problem ist, glaube ich, auch immer, wenn du was zu verlieren hast, dann bist du halt nicht mehr schnell genug. Mhm. Und die haben halt, also ich glaube, die hätten vor 10 Jahren, wenn die radikalen Kurswechsel gemacht hätten, hätte schon funktionieren können. Also ich will das kein Abgesang anstimmen, das wäre es auch arrogant und frevelhaft. Aber also ich wüsste nicht, wenn ich jetzt heute CEO dort werden würde, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte.
Es gab zumindest einen Versuch, bei dir was anderes zu übernehmen. Konnte man recherchieren, dass dann am Ende kam es dann doch nicht mit Medimax. Jetzt sag mal ein paar Worte zu dem Kapitel.
Ja gut, also ich habe dann im Telefonbuch geguckt, was ähnlich klingt. Und nein, also das war dann von uns mal ein Versuch zu sagen, okay, uns haben viele Hersteller gesagt, Leute, ist alles gut und schön, aber ihr seid ja nur online. Ihr habt so ein paar Läden, aber wie du auch sagtest, sind keine 80. Es fielen tatsächlich immer diese 80. Ich weiß nicht, warum alle immer auf 80 Läden kommen. Tatsächlich hatte Medimax so etwas drüber, so ich glaube 120. Und dann dachten wir, okay, dann hätten wir ja die 80. So. Und haben dann aber gegenseitig gemeinsam festgestellt, dass jeder ohne den anderen besser funktioniert.
Okay, aber es war schon, also ich meine, es war ja öffentlich, dass da irgendwie Gespräche liefen und das war schon sehr weit fortgeschritten. Und dann irgendwie hast du am Ende aber da die Notbremse gezogen.
Ja, also wir haben die Notbremse gemeinsam gezogen und auch voller Überzeugung, vielleicht aus im Detail unterschiedlichen Beweggründen, aber durchaus völlig d'accord.
Und im Nachhinein jetzt natürlich mit den Corona-Entwicklungen brauchst man nicht unbedingt Läden.
Also im Nachhinein war das mehr Glück als Verstand.
Ist denn das Ladenthema noch nach wie vor virulent oder ist das jetzt mittlerweile mit diesen 80 oder generell diesen Plan noch mal mehr in die Fläche zu gehen, ist das jetzt endgültig vorbei?
Das ist jetzt schön formuliert, ob das Ladenthema virulent ist. nee, das ist nicht vorbei. Ich habe ja immer gesagt, für mich ist ein Laden einfach ein Logistikpunkt. So, und das glaube ich auch weiterhin. Die Frage ist nur, wo kommt man da hin? Also wir haben ja eigentlich im Onlinehandel ist ja das größte strategische oder die größte strategische Baustelle ist ja die Zustellung zum Kunden. Alles andere kriegen wir ja gut hin. Das hat ja Amazon tatsächlich konsequent selber gut gemacht, dass sie sagen, wir setzen halt unsere eigenen Jungs drauf und lassen die anderen mal in Freude zugucken. Das ist ein Punkt, wo ich durchaus noch schwanger gehen würde, wenn ich mich denn operativ mehr damit beschäftigen würde, was man tun könnte, um diese Zustellung zum Kunden wirklich besser zu machen. Da gefällt mir einfach viel Qualität nicht. Das war bei den Großgeräten eine Riesenkatastrophe. Da kommen dann irgendwelche Subunternehmer, Möbel, Spediteure, weiß der Henker was. Auf der letzten Meile, da geht kein Tracking mehr, da wird das Zeug von der Rampe geschmissen. Also fürchterlich. Also da tut einem die Ware wirklich so als Krämer also leid, ja. Und ich meine, wir haben ja alle auch schon unsere Erfahrungen mit Zustellern gemacht. Da gibt's total rührige, super engagierte, super nette und da gibt's die anderen, die im Regen einfach das Päckchen über den Zaun schmeißen. Ne? Und da hast du natürlich als Händler keinen Einfluss drauf, aber es ist halt dein Zeug, was der da über den Zaun schmeißt. Und ich fände das schon sexy, auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung, wie werden sich die Innenstädte entwickeln, wo sehen wir vielleicht in Zukunft den Individualverkehr, den Lieferverkehr etc. Ich fände das schon grundsätzlich smart, dass man einfach so mehr mit irgendwelchen Hubs arbeiten kann, ne? Was die Leute gut erreichen können oder von wo aus die Leute gut kommen. Wir haben da auch intensivst geguckt, jetzt durch Corona unterbrochen, sind aber teilweise so auf so deutsche Probleme gestoßen. Ja, dann gibt's so Gewerbegebiete, es gibt Gewerbemischgebiete und da darf dann aber wieder diese und jene Dienstleistung oder Gewerbeform eben nicht angeboten werden. So. Und also du kommst so ein bisschen von Pontius zu Pilatus. Da, wo das sinnvoll wäre, da darfst du es nicht. Und da, wo du es darfst, da willst du es nicht.
Okay.
Oder es lohnt sich halt auch einfach nicht. Ne?
Was für eine Umsatzgröße braucht man denn generell aus deiner Sicht, um so eine eigene Vertriebsstruktur nachzudenken? Also da muss man wahrscheinlich schon eine Milliarde haben, dass es überhaupt Sinn macht, irgendwie über solche Strukturen nachzudenken, oder?
Ja, also auch für uns würde es sicherlich nur Sinn machen, ballungszentrumsbezogen. Also wir kamen auch da in unseren Überlegungen damals, ich glaube, auf deutlich unter 10 Standorte. Und das Also wenn man jetzt eine wirklich Grundversorgung in Deutschland würde machen wollen, also bis aufs Land, bis überall hin, da reicht eine Milliarde Umsatz mit Sicherheit nicht aus.
Okay. Und sag mal, Arndt, ärgert sich denn nicht doch manchmal ein bisschen zumindest, dass wenn die ganzen Unicorn-Listen zirkulieren, eigentlich müsste ja drauf sein. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, Wachstum, Umsatz, Profitabilität, dann seid ihr sicherlich ein Unicorn, aber ihr taucht nirgendwo auf. Bist du da nicht traurig drüber, insgeheim?
Nee, also ich kenne auch gar keine solcher Listen. Also deswegen ist
Ach, bei deutschen Startups, bei Gründerszene, verschiedene Studien, ich habe vor kurzem von Ernst & Young eine gesehen, also die gehen immer wieder rum so, ne?
Ja gut, aber das sind alles Quellen, die jetzt, also ich gucke eher irgendwelche Kanäle, die sagen, wie man ESP32 programmiert. So. aber jetzt ganz ernsthaft, also ich frage mich eher bei diesen ganzen Unicorn und bei den Bewertungen, bei diesen ganzen Themen, ob da Gier den Verstand frisst. Ja, weil ich finde es immer okay, natürlich zu sagen, das ist ein Ding, was vielleicht in 10 Jahren mal da und dort sein könnte und das kann man auch einpreisen, das ist auch gerechtfertigt. Aber das geht ja bis zu einem gewissen Grad. Und also ich habe damals Wirecard, um ein ganz simples Beispiel zu nennen, ja, ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich kannte andere vergleichbare Geschäftsmodelle, die bei weitem nicht so profitabel waren. Und also ich habe nie gedacht, dass das Fraud ist, ja, aber ich bin immer davon, also ich habe einfach nie verstanden, warum die so gut sein sollen. Mhm. Und deswegen habe ich nie eine Aktie von denen gekauft, weil ich das Geschäft nicht verstanden habe. Und ich finde es total okay, wenn Leute in irgendwas investieren und vielleicht auch sehr spekulativ und es geht am Ende gut, dann seien das mega gegönnt. Ich wäre dafür zu konservativ und wenn ich was nicht glaube, will ich damit auch kein Geld verlieren. Dann finde ich das einfach blöd und dann ist das nicht mein Fall. Ich möchte nur auf der anderen Seite auch gerne, dass wenn jemand damit auf die Nase fällt, dass er dann nicht jammert und nach der Allgemeinheit ruft.
Aber trotzdem, es wundert dich schon am Ende, dass auf diesen Listen Notebooks billiger fehlt, weil das gehörte da eigentlich drauf, da sind wir uns einig.
Ich weiß jetzt nur, ein Unicorn ist einfach dadurch definiert, dass es ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich von Größe, Marktdominanz und Wachstum hat.
Ja, ne? Eine Milliarde Bewertung ist meistens so die Schnittmenge, die Größe.
Ne? Ja gut, ich weiß nicht, ob wir eine Milliarde Bewertung hätten. Kann ich nicht sagen. Also es gibt ja keinen Käufer und also wenn du normale Bewertungsansätze nimmst, sind wir es nicht.
Weil Umsatzmultiple E-Commerce ist doch meistens so im Bereich von 1 oder so, 2 zum Teil noch mehr.
Also nenn mir mal ein paar, wo es wirklich so ist.
Also bei About You, bei Zalando, bei den ganzen im Fashion-Bereich, gut, da sind die Margen vielleicht auch andere, aber oder das Wachstum ist nochmal ein anderes, weiß ich nicht, aber es ist, also ich
kann man Nee, das war, glaube ich, hauptsächlich ein Storytelling zu einer Zeit, wo es noch ging. Aber wenn du dir heute, ist ein Zalando vom Börsenkurs, kann man den nicht mit einer relativ normalen Bewertung kaufen? Ich glaube nicht, dass das, also
ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Vielfaches des Umsatzes, ne? Also, oder.
Tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Also dann verstehe ich es nicht, weil ich glaube, das Wachstum ist ganz gut, aber jetzt auch nicht so, wenn man das mal auf 10 Jahre hochrechnet, dass es das rechtfertigen könnte, ne?
Also okay, Sie haben ja gerade über den Möbelhändler gesprochen, ne? Das sind ja also Westwing war ja auch schon zwischenzeitlich mal Unicorn, ist dann wieder ein bisschen runtergefallen.
Ja, Westwing habe ich nie gemocht. Ich fand immer die Fotografieren gut. Und das, was dann kam, das war dann nicht so toll. Also ist eigentlich wirklich nicht mein Thema. Also ich gucke mir da auch keine Listen von anderen an, weil es mir ehrlicherweise egal ist, ob die jetzt 1 Milliarde oder 2 oder 3 wert sind, sondern also ich gehe da mehr als Konsument ran. Wenn ich ein Unternehmen wirklich gut finde, weil ich finde, die füllen irgendeine Lücke, die machen das richtig gut, da bin ich als Kunde mega zufrieden, dann mag ich das Unternehmen und da bin ich eigentlich so mehr in Richtung, wie die heutige junge Generation eigentlich an der Börse investiert, ne? Dass die eher sagt, Ich habe einen Trust in den Brand, ich fühle mich wohl mit denen, ich finde, die machen es gut. Und ob die jetzt, also ob ein Zalando jetzt 10 oder 1 Milliarde wert ist, wäre mir wurscht. Ich kaufe da hin und wieder und gerne ein.
Also bin ich dabei. Also investiere ich ein bisschen. Ja,
aber Nee, also habe ich ehrlicherweise nicht. Habe ich auch nie. Aber das war für mich vielleicht ein bisschen zu sehr dieses Startup-Thema, ne? Was dann ja irgendwann, ich glaube, in der Mantel GmbH so an die Börse kam und dann einzeln rausgedrückt wurde. Und die Bewertungen waren damals ja schon enorm hoch. Und das habe ich so als Händler nicht so nachvollziehen können. Also ich bin da eher so jemand, der sagt, für mich ist es ein EBIT-Multiple und das kann sich irgendwo zwischen 6 und 12 abspielen und alles darüber hinaus ist Spinnerei.
Okay, okay. Okay, das ist ja mal eine Aussage. Also danach wird er jetzt noch kein Unicorn dann offensichtlich. Okay.
Vermutlich nicht, kenne die genauen Zahlen nicht.
Okay.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Warum ist denn das am Ende so, dass du, also ich glaube, du hast vor Corona noch eine super Entscheidung getroffen, hast gesagt, okay, wir kaufen richtig ein, als die Zahlen langsam hochgehen vor 2 Jahren. Also das war nochmal eine operative Maßnahme von dir. Aber dann bist du jetzt eigentlich operativ irgendwann ausgestiegen. Warum eigentlich?
Ja, weil ich einfach so ein bisschen den Eindruck hatte, ich will mal was Neues lernen.
Und dann bist du nach Mallorca gezogen?
Ja.
Aber es war wirklich so, dass du sagst, ich brauchst du den Laden nicht verkaufen, ich lasse jetzt einfach da andere das managen, Leute, die da schon seit Jahren an Bord sind ja auch, wenn ich das richtig nachvollzogen habe.
Genau.
Und bist da, und als wir gerade im Vorgespräch darüber sprachen, bist du da auch gefühlt meilenweit von weg. Also du lässt du da jetzt nicht irgendwie jede Woche reporten, was passiert oder auch nicht jeden Monat.
Nein. Nee, also ich meine, der Martin und Olli, das sind Freunde von mir, über die Jahre geworden. Die machen das besser als ich. Also, was soll ich denen dann Zeit klauen? Also, wenn die Lust haben zu quatschen, rufen sie mich an. Und wenn ich auch Zeit habe, quatschen wir auch mal länger. Und natürlich reden wir auch mal über Notebooks billiger, aber ich muss da keine Ratschläge geben. Da bin ich auch zu weit weg für. Das war nur in der Corona-Zeit, da haben wir zusammen Silvester gefeiert. Und ich bin halt so ein alter Hypochonder und hab einfach, als ich das in China gesehen habe, habe ich gedacht, alter Falter, das wird der Super-GAU und habe halt mit den Jungs so ein paar Excel gemalt und habe gedacht, das wird heftig und es wird mindestens die Lieferketten für Minimum 3 Monate und eventuell aber noch deutlich darüber hinaus massiv beeinflussen. Und dann haben wir eben, und da kann man, glaube ich, als Eigentümer im Zweifel noch mal mehr helfen, weil also natürlich als Manager willst du vor allem ja nicht das Geld deines Eigentümers vernichten. Das ist ja erstmal so die erste Pflicht. Und da ist es dann im Zweifel vielleicht ganz hilfreich, wenn man als Eigentümer nochmal sagt, pass auf, mir ist es völlig egal, wir gehen jetzt das Risiko und kauft ein, auch wenn ihr sagt, es ist zu teuer. Mhm. Ja, kauft es trotzdem, weil es macht, glaube ich, Sinn und wir nehmen dieses Risiko auf uns. Mhm. Und das ist ja eine Entscheidung, wenn du ein verantwortungsbewusstes Management hast, das kannst du dem Management nur abnehmen. Also das kannst du ihn ja nicht, also
ja, klar.
Wie soll ich sagen, ne? ins offene Messer laufen lassen und hinterher sagen, du bist aber doof. Mhm. Ja.
Okay, aber ansonsten hältst du dich raus. Ja. Dennoch stelle ich mir vor, ich gucke mir jetzt gerade an, was bei Zooplus passiert und so, dass da natürlich jetzt bei dir Leute anklopfen und sagen, hör mal zu, du sitzt da auf Mallorca, hast da kein operative Lust mehr zu, aber das kannst du doch nicht, verkauf mir doch den Laden, das ist doch irgendwie, da ist doch so viel Geld im Markt, da muss doch dein Handy ständig klingeln.
Nö, also kann ich nicht behaupten. Ich weiß auch gar nicht, was bei Zooplus passiert. Also deswegen.
Naja, da ist es dann auch ein Business von einer gewissen Größe, E-Commerce, die sollen ja von der oder werden von der Börse genommen. Da haben sich jetzt verschiedene Private Equity Firmen sehr, sehr stark für interessiert. Also verfolgst du noch nicht mal?
Nö, weil es bringt mich, ich würde jetzt keinen großen Vorteil darin sehen und fände es irgendwie auch schade eigentlich, nur bloß billiger zu verkaufen. Also ich mag die Firma und ich mag die Leute und die funktioniert gut und ich würde ja lieber eine Firma verkaufen, die scheiße funktioniert. Ja. Aber habe ich halt gerade keine. Und im Zweifel, was willst du dann kaufen? Ne? Also
okay.
Ich hab Amazon gekauft und Alibaba. Mhm. Im Schnitt bin ich bei plus minus null.
Ach wirklich?
Aber das, was, nein, also natürlich hat es, aber wenn ich den letzten Kauf mir angucke und sage, was Amazon hochgegangen ist, ist Alibaba runtergegangen. Mm, so. Mm. Und damit will ich bloß sagen, oder ich habe auch mal RWE gekauft und dann ist Fukushima explodiert, ja. Also dann war halt Atomkraft ziemlich out in Deutschland. Mm. Und das hat dem Aktienkurs nicht so richtig gut getan. Also, was ich sagen will, du hast ja, wenn du dann was anderes kaufst, dann bist du ja der mit den weniger Informationen.
Hm,
hm. Und
das, deswegen so, denkst du, dass du das Ganze noch einfach als Eigentümer die nächsten 10 Jahre laufen lässt oder 15 Jahre, 20 Jahre und aber dich jetzt anderen Themen widmest? So läuft es dann einfach.
Ja, genau.
Und kannst du schon ein bisschen erzählen, was deine neuen Themen sind?
Ja, klar. Also es ist so leider ein bisschen zerflüdert. Ich habe so mal angefangen als nebenher Hobby mit Holiday Rental, weil ich mich eigentlich im Tourismus genauso wie im Handel geärgert habe, dass so ein bisschen die Liebe zum Detail fehlt, gefühlt. Ne? Dass du irgendwo hinkommst, ist halt nicht so richtig sauber oder es fehlt halt so das Flipfläschchen Wein im Kühlschrank oder die Sachen sind einfach schäbig eingerichtet oder so abgewetzt. Und ja, dann habe ich halt selber Objekte gekauft und die haben wir dann fertig gemacht, meine Frau und ich, und haben die dann vermietet. Und
in Mallorca vor allem?
Genau, das lief auch super. Wir hatten Booking.com, ich glaube so 9,3, also richtig hohes Ranking. Mhm. Und das Problem war nur, dass dann hier so, also aus ähnlichen Gründen wie in Berlin, dass dann gesagt wurde, hier Lizenzen für Ferienvermietung ist alles schwierig und wollen wir eigentlich nicht. Und dann bin ich irgendwann von, ich glaube, 6 Objekten wäre ich auf 2 oder so runter. Und das macht dann keinen Sinn mehr. Dafür kriegst du das Backoffice nicht finanziert. Ne? Hm. Und dann bin ich dadurch eigentlich in die Langzeitvermietung gekommen. Hm. Und habe festgestellt, ist auch ganz schön, ist halt ein bisschen langsamer und hast nicht ganz so euphorische Kunden. Was ja also in der Tourismusbranche schon toll ist. Ne? Du hast ja Leute, die kommen mit dem Lächeln an und wenn du jetzt nichts total schlecht machst, dann fahren die auch mit dem Lächeln wieder. Also das ist schon super. Und im Gegensatz zu Gästen zu Hause bezahlen sie auch noch dafür. Also das ist eigentlich eine herrliche Geschichte. Und in der Langzeitvermietung ist es halt so ein bisschen längerfristiger und ein bisschen langweiliger. Und dann haben wir jetzt auch angefangen, Projekte zu machen, die wir verkaufen schlichtweg. Also wo wir dann irgendwelche Villen oder auch eine Finca bauen und sagen, die, also ich versuche das immer so zu machen, dass ich es selber wirklich gut finde.
Mhm.
Das ist eigentlich so mein Antrieb, dass ich denke, also ich finde, viele Leute machen Dinge nicht so gut und ich möchte probieren, die einfach besser zu machen, so dass ich selber als Kunde zufrieden wäre.
Wer das sehen will, was du da so kaufst und machst, ab und zu bist du ja, also bei Twitter bist du da auch relativ offen und zeigst das so, ne? Also da kann man dir folgen.
Ja.
Und dann,
genau,
dann
also,
sieht man so, was also, du da.
Wenn ich die Schleichwerbung machen darf, es ist die Predator SL, wie das Raubtier.
Mhm.
Auch das ein viel missverstandener Name. Und ja, also ich bastle da gerade an verschiedenen Homepages, um die SEO-Sichtbarkeit etwas zu erhöhen. Es sieht nicht alles so schön aus und die Hauptseite ist auch sehr langsam. Die habe ich damals noch mit dem Wix-Baukasten gemacht.
Okay.
Was ein echt cooles Tool ist für Einsteiger, muss man wirklich sagen.
Also Wix, ne? So ähnlich wie GoDaddy und wie Jimdo und viele andere.
Genau, genau, richtig. Und also schon technisch wahnsinnig ausgefallen. Also du kannst da wirklich pixelgenau positionieren. Du kannst SEO optimieren. Nur die leiden halt sehr drunter. Riesiges JavaScript-Overhead, der 600 Kilobyte und ja, also das ist schwierig, wirklich Suchmaschinen zu optimieren, meiner Meinung nach.
Aber die Botschaft ist ja eigentlich die erstmal, dass du jetzt einen Milliardenkonzern aufgebaut hast und dann da irgendwie auf Mallorca sitzt und dann wieder anfängst, selber mit Wix Webseiten zu bauen. Das ist eigentlich unglaublich.
Ja, sagt meine Frau auch. die sagte, du wolltest doch irgendwie kürzer treten. Ja, also vielleicht ist mir das nicht so gut gelungen.
Okay, also ich meine, aber vor allem, dass du dich da operativ reinkniest, also Webseiten bauen und jetzt sozusagen dann auch noch in die Immobilienentwicklung sozusagen.
Genau, also wir wollen da, oder ich wollte da eigentlich sagen, also ich habe halt festgestellt, die Architekten, die arbeiten ja alle mit AutoCAD, ne? Und dann hast du eigentlich so den Prozess, da kommt irgend so ein Typ, der baut dir super Render von irgendeiner Wohnung, sagen wir mal. Und das sieht mega aus und ist ultra weitwinklig aufgenommen und total schick. Und dann parallel geht der Architekt los und macht erstmal den Plan. Und dann geht halt irgendjemand anders los und macht noch eine technische Konzeption. Und dann kommt noch ein Interior Designer. Das hat am Ende alles nichts mehr miteinander zu tun. So, und dann kaufen die Leute halt irgendwas von einem Render, wo, wenn du mal im vernünftigen Winkel das aufgenommen hättest, wüsstest du, dass du an diesem Tisch nie vorbeigehen kannst. Ja, also dass der wirklich nur im Ultraweitwinkel funktioniert. Und ich hatte einfach die Idee, dass man von vornherein in 3D konzipiert und dass Interior und Architektur aus einem Guss sind, dass sie zusammenarbeiten, dass du sagst, wo habe ich denn Sichtachsen, wo habe ich Perspektiven und dass man das einfach viel, viel mehr in den Gestehungsprozess von Anfang an reinnimmt und einfach sagt, die Kreativköpfe sitzen an einem Datenpool im Grunde. Ja, schöne Theorie. Setzt es im Bau mal um. Du kommst halt dann an die Probleme, wenn du mit Externen zusammenarbeiten musst, die sagen, wie Revit, kenne ich nicht, ich habe nur AutoCAD. Und AutoCAD ist halt im Prinzip wie ein Notizblock mit Linien. Ne? Also in einem 3D-System, da habe ich halt eine Mauer, die Mauer hat ein paar Eigenschaften, eine Wärmekoeffizienz, was auch immer. Im 2D-System mache ich halt Linien. Und wenn der Typ, der die Linien zeichnet, zu doof ist, die genau aufeinander zu setzen, dann schaffst du es nicht mal, das in 3D zu überführen, weil dir dann die ganze 3D-Soße ausläuft in dem Moment, wo du die Mauer hochziehen willst. Dann ziehst du eine komplette Fläche hoch. Also, und da sitzt du dann nur aus einer anderen Branche kommend daneben und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber es ist so. Also ich freue mich, ein ganz kleiner Teil dieser Conversion zu sein, die hoffentlich in eine digitalere, bessere Zukunft und auch effizientere Zukunft im Bau führt. Aber es ist sicherlich nicht die schnellste Conversion, die ich in meinem Leben erlebt habe.
Apropos vielleicht schnellste Conversion. Man merkt jetzt ja auch, du bist wirklich so ein Detailfreund. Du sagst ja auch irgendwie, Retail ist Detail. Wer ist denn jetzt neben euch der beste Händler in Deutschland auf einer größeren Skala vielleicht auch? Also gibt es denn da Firmen, also wenn man so ein bisschen bei euch auf die Website guckt, das Forum, da gibt es zumindest sehr aktive Community, das sieht so ein bisschen aus wie bei Thomann vielleicht. Es gibt extrem schnelle Ladezeiten, hast du gerade auch betont, ist mir auch aufgefallen, bei Notebooks Billiger ist auch scheinbar irgendwie bei euch ein Fokus, dass das wahnsinnig schnell irgendwie lädt.
Ja, finde ich auch. Also die machen das echt top. Also ich wäre gerne so gut wie unsere Jungs da. Also
Aber gibt es denn noch jemand anders im Handel, der sitzt gar nicht mehr unbedingt bei euch im Wettbewerbsumfeld, aber jemand, wo du sagst, irgendwie, das gucke ich mir auch an, das sind wirklich Top-Händler online jetzt? Also Thomann, da hatte ich so als Verdacht.
Ja, ja. Also Thomann habe ich oft gesehen, da habe ich jetzt nicht so viel, was ich kaufen würde. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Erfahrung. Aber es ist durchaus jemand, den ich öfter gehört habe, wo ich gelegentlich mal auf der Seite war und wo ich viele Ansätze auch richtig gut fand. Aber ich würd mir es gar nicht anmaßen, über den Urteil zu sprechen, weder gut noch schlecht, weil ich einfach zu wenig drüber weiß. Nee, und sonst Ist jetzt ein bisschen peinlich, aber fällt mir eigentlich nicht so ein. Also, was ich als Händler und jetzt mal online außen vor lassen, was ich ja genial finde, ist ja die Inditex-Gruppe.
Sarah und so.
Genau, also der das hochgezogen hat, ich habe den Namen leider vergessen.
Irgendwas mit Oro in Spanien, ne?
Mit diesen ganzen Marken und Abhängigkeiten und also Wahnsinn. Und ich sehe gerade auch, weil das betrifft mich gerade mehr, dass es im Möbelbereich ein wahnsinniger Shift ist, dass du siehst, dass so Läden wie so ein Maison du Monde zum Beispiel, dass die unendlich in die Breite gehen und Riesensortimente machen und teilweise auch wirklich tolle Qualitäten haben. Und während so die althergebrachten, also die echten Edelmarken, Missoni, Polyform, was auch immer, die halt alle sehr auf traditionellen Handel setzen, Distribution, unglaublich langsam sind und du einfach auch als Bauträger sagst, will ich mir eigentlich gar nicht antun. Ja, ich habe den Anspruch, so ein bisschen zumindest zu wissen, wann ein Außenmöbel kommt, das ich bestelle und nicht mir von irgendjemandem anhören zu müssen, ja, das muss aber erstmal in Italien zusammengenäht werden und dann zu denken, ja, dann setzt halt noch einen mehr dran, der es näht. Ja, also das kann ja so schwierig auch nicht sein. Und dann siehst du aber, dass es auch so extrem fragmentierte Bereiche sind. Also die sind alle gar nicht so groß. Und die kaufen sich jetzt irgendwie so gefühlt gegenseitig alle zusammen und vielleicht wird es dann auch besser. Aber also die Möbelbranche finde ich, wenn wir mal uns das Negative angucken, die finde ich, da ist noch unheimlich viel Luft nach oben.
Okay, okay. Also das heißt, du bist auch bei keinen weiteren Firmen investiert, außer
doch,
Alibaba und Amazon.
Doch.
Also, okay, wo denn?
Ja, also ich habe investiert in eine Firma namens Aquaporna und die machen Aquakultur für Garnelen. Mhm. Und da habe ich aber investiert, weil ich die Gründer super gut finde. Also da haben wir dann auch überlegt, machen wir jetzt eine Due Diligence und ja, dann bin ich so ein bisschen in das Problem gestoßen, was ich damals bei unseren Läden hatte. Da hat mir jeder gesagt, das ist ein total beschissenes Konzept. Das geht so nicht, das kannst du so nicht machen. Und ich habe gesagt, ich will mit keinem Experten sprechen, ich will es so machen, wie ich es als Kunde gut fände und dann müssen wir halt irgendwie gucken, dass es sich rechnet hinterher. Und das schließt aber natürlich auch strategische Due Diligences mit sogenannten Experten ja auch für andere irgendwo aus. Ne? Wenn jemand sagt, ich mache was neu und ich mache es ganz anders und ich habe da ein paar verrückte Ideen, dann kann ich da ja nicht irgend so einen McKinsey-Experten dran setzen und sage so, jetzt guck dir das mal an und sag mir, ob das gut ist. Vielleicht sagt er am Ende, es ist schlecht, aber es ist trotzdem die geile Idee. Hm. Und da habe ich mich einfach so aufs Bauchgefühl verlassen und bin bisher auch sehr zufrieden.
Okay, okay, okay. Aber ansonsten auch so Startup-Investments in dem Sinne machst du eigentlich, also abgesehen von wenigen Ausnahmen, hört man da auch gar nichts. Ne? Also dass du jetzt so...
Also ich habe mir das mal vor ein paar Jahren angeguckt mit meinen Jungs zusammen in der Berliner Startup-Szene. Da war mir der Fokus viel zu sehr auf Geld einsammeln und viel zu wenig auf Begeisterung fürs operative Geschäft, also echte Leidenschaft. Und das kann jetzt ein Vorurteil sein. Wir haben uns vielleicht so 10 Firmen angeguckt und da hat uns einfach nichts überzeugt. Ja, und wir haben jetzt aber überlegt, dass wir vorhaben, so als mittelfristiges Ziel eine Art aktiven Inkubator zu machen, was ja auch keine grundsätzlich neue Idee ist, wo wir aber einfach sagen, wir setzen alle in einem Haus zusammen. Wir wollen auch gerne einen Fokus auf die Themen setzen, wo wir einen echten Value-Add liefern können. Also das können technische IT-Themen sein und das können Handelsthemen sein. Bei allen anderen weiß ich nicht, ob wir so richtig viel Sinn machen für einen Gründer. Und wollen eigentlich schlichtweg ansprechbar sein. Also wir wollen den Gründern das Finanzierungsthema von der Backe halten. Wir wollen ihnen die ganzen Stolpersteine, wo du heute mit Verordnungen, mit Legal, mit Tax, also ja egal wo, Probleme hast. Und wir wollen das Ganze auf Mallorca machen.
Mhm. Das heißt, wenn man jetzt Bock hat zu gründen in dem Bereich, dann darf man sich freuen. Demnächst gibt es irgendwie das Arndt-von-Wedemeyer-Haus irgendwo in der Nähe von Palma. Und da kann man dann einziehen und mit euch gemeinsam entwickeln.
Ja.
Okay, okay. Okay. Letzte Frage, weil eine Sache, die ja ganz viele umtreibt und irgendwie klingt es so bei dir, du bist ja früh an Themen dran, bist selber auch Entwickler, bist irgendwie Unternehmer. Alles schreit danach, dass du auch irgendwie im Bereich Krypto größer zumindest mal engagiert sein müsstest. Aber bislang ist das Wort noch gar nicht gefallen.
Nee, also das ist, also ja. Also das Thema ist, ich bin gar nicht so geldgetrieben. Ich bin eher verständnisgetrieben. Also ich verstehe gern Dinge, ich lerne gern Dinge. So. Und Krypto habe ich technisch verstanden, aber ich habe den Sinn nie so richtig erkannt. Also ich habe gehört, was andere über den Sinn erzählen. Mir fehlt etwas die Überzeugung, dass es so viel Sinn ist, wie gesagt wird. So. Und dann hatte ich aber dann irgendwann, als mal wieder ein Höhenflug war, also weit unter den heutigen Kursen, saß ich dann auf der Terrasse vor meinem Haus und habe gedacht, also jetzt kaufe ich auch mal diesen Krypto-Scheiß. So. Und dann bin ich tatsächlich an diesen Verifizierungssystemen gescheitert. Die haben mich also nicht als ich erkannt und akzeptiert und ich konnte also kein Konto oder Depot oder
Wallet
genau aufmachen. Es ist mir einfach peinlicherweise technisch nicht gelungen. So. Und dann war so der Punkt, wenn du also hättest einsteigen können zu, ich weiß nicht, was es war, $12,000 und dann bist du irgendwann bei 40.000, dann denkst du dir, naja, jetzt gewinne ich vielleicht, wenn ich diesen Zock mache, nochmal 20.000 dazu. Ich verliere aber in jedem Fall 28.000 für technische Unfähigkeit, was ziemlich bitter ist für jemanden, der sich selber als Nerd bezeichnet. Mhm. Und das würde mich so ein bisschen wurmen. Und deswegen habe ich so rein emotional mich entspannt zu völliger Ignoranz entschieden.
Okay, um einfach das Eingeständnis, diese 28.000, diese Kursdifferenz quasi nicht okay.
Genau. Weil eigentlich habe ich die ja verloren. Ne? Also als Händler bist du ja immer Worst-Case-Rechner, Pessimist eigentlich.
Also eigentlich hättest du bei 12.000, wenn das klappt, dann wärst du eingestiegen, jetzt wäre der Kurs, weiß ich, dann entsprechend 40 oder was, ne? 50 oder so.
Jetzt ist er, glaube ich, 60 oder 70, Dollar 60, keine Ahnung. Ne? Also es wird immer schlimmer. Deswegen, also ich gucke es mir gar nicht an.
Man kann für dich nur hoffen, dass es wieder abschmiert.
Wenn nicht, auch okay. Also ich habe mit dem Thema meinen Frieden gemacht. Ich wundere mich ein bisschen tatsächlich aus so einer volkswirtschaftlichen Sicht, dass die Staaten sich das Währungsmonopol so aus der Hand haben nehmen lassen. Mhm. Nur weil das ja eigentlich ein Unding ist. Also im Prinzip, du könntest ja auch so eine Währung machen oder ich. Also wir können ja auch eine zusammen machen. Wir können die ja OMR, NBB, Krypto irgendwas nennen, ja, und drucken dann irgendwie noch einen Hund als Logo drauf und vielleicht bringen wir Elon Musk dazu, einen schlechten Witz drüber zu machen und werden steinreich bis zum Zeitpunkt, wo wir es verkaufen wollen, dann fällt der Kurs wahrscheinlich genauso schnell. Ich weiß es nicht. Ich bin da Gott sei Dank leider, keine Ahnung, werden die nächsten 20 Jahre zeigen. Ich bin da draußen und ich bleibe da draußen. Punkt.
Okay. Arne, also faszinierende Reise, die du da gemacht hast. Und die NBB-Story oder die Notebooks-Billiger-Story, die musste auf jeden Fall mal dringend hier in den Podcast rein, weil sie ist einfach riesig und wirklich, wirklich underreported aus meiner Sicht in der deutschen Tech- und Business-Landschaft eigentlich. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht wirklich ein bisschen mehr Interesse gibt hier nach dem Podcast, ich weiß es nicht. aber also verdient wäre es, oder zumindest, ich weiß nicht, ob du das auch annehmen würdest, aber ja, also wie dem auch sei, also ich finde es super, und wer jetzt am Ende noch irgendwie ein Ferienhaus auf Mallorca sucht oder Villen, hattest du ja auch schon hier leicht gedroppt, also es gibt dann auch hochpreisigere Objekte offensichtlich, der kann sich dann auch an dich wenden.
Gibt einen 5% Gutschein auf die erste Monatsmiete mit Coupon OMR.
Sollen die dann bei Twitter schreiben oder wo reicht man nicht? Bei Twitter oder bei Instagram oder so, ne?
Ja, du musst das auf jeden Fall in die Shownotes
machen. Ja, das machen wir auch. Alles klar. Ich danke dir.
Schönen Dank, Philipp. Ja, schönen Dank für die Zeit und macht's gut in Deutschland. Tschüss.
Ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com.
Instafo.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.